Wir wollen jetzt blicken auf den 29. Spieltag in der ersten Liga der Männer und so langsam kristallisieren sich die ersten Entscheidungen raus am Tabellenende, aber auch durchaus, was die Champions League angeht. Wir werden drüber sprechen, über alle Partien mit Kieran Franke und Tobias Escher, jetzt gleich hier im Rasenfunk. Bevor es losgeht, aber nochmal der Hinweis, unsere Kontonummer hat sich geändert. Ihr habt es hoffentlich schon mal gehört in einer vergangenen Folge, aber noch nicht alle von euch haben ihre Daueraufträge umgestellt und das ist natürlich schlecht, denn das alte Konto, das ist nicht mehr lang aktiv. Also macht das bitte, alle Infos gibt's in den Shownotes und auf rasenfunk.de und jetzt legen wir los.
Sie hören den Rasenfunk.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge, die wir an diesem Sonntag aufzeichnen. Vielleicht habt ihr den Schwerpunkt zum SC Freiburg schon gehört. Wenn nicht, dann könnt ihr das ja nach dieser Folge tun. Jetzt wollen wir erstmal den Spieltag besprechen. Wie immer haben wir alle neun Spieler aufgeteilt. Und wie immer habe ich eine fantastische Runde hier. Ich freue mich sehr, Kieran Franke mal hier in einer Spieltagssendung dabei zu haben. Ihn kennt ihr aus dem letzten oder vorletzten Dortmund-Schwerpunkt. Nee, der vorletzte war es, wo wir noch irgendwie versucht haben, Kieran Nuri Sahin ins Amt zu reden. Wie ist das gealtert? Ich weiß es nicht. Schönen guten Abend.
Ja, ist so semi gealtert und wunderschönen guten Abend. Aber heute können wir ja mal ein bisschen positiv überdoppen. Später dann.
Ja, wobei das Lustige ist, wir haben ja eigentlich alle Dinge gesagt, die dann auch später so zu sehen waren beim BVB. Wir haben nur immer gesagt, ja, aber jetzt auch noch Sahin zu entlassen, man müsste doch eigentlich damit rechnen, dass es nicht so unholprig läuft. Aber gut, ja, freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr, dass zum 128. Mal gefühlt Tobias Escher hier im Rasenfunk ist. Immer eine Freude, Tobi. Hi.
Hallo, ich glaube, aber 128 habe ich noch nicht erreicht.
Ja, aber haben wir das nicht das letzte Mal schon mal nachgeguckt? Irgendwas in
den
hohen
50ern? Das haben wir schon mal nachgeguckt, aber ich bin sehr vergesslich, was Daten und Zahlen und Fakten angeht.
Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl und ich freue mich auch sehr darüber. Und neulich hat mir ein Hörer geschrieben, nee, der hat im Forum gefragt, sag mal, könntet ihr nicht mal eine Sendung machen zu den taktischen Trends der letzten Jahre? Und dann habe ich gesagt, ja, ist eine ganz gute Idee. Aber hast du denn schon das Tribünengespräch Nummer, ich glaube, 6 gehört, damals mit Tobias Escher, als wir die komplette Geschichte der Fußballtaktik bis dahin besprochen haben? Und was soll ich sagen? Er hatte es noch nicht gehört, was ja eigentlich schier unglaublich ist, wenn man sich Rasenfunkhörer nennen will. Aber wie schön, dass du schon so lange dabei bist.
Ja, andererseits aber muss man sagen, das Ding ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre oder so alt, das kann man bald wieder Neues aufnehmen.
Ja, du, also wegen mir jederzeit, das weißt du. Ich habe ihn dann noch verwiesen auf die Royal-Segmente zu Taktik, da ist auch noch so ein bisschen was drin, aber stimmt, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Damals hatten wir noch kein Intro, das weiß ich noch. Und ich hatte auf jeden Fall noch nicht dieses Mikro hier, das hört man nämlich leider auch so ein bisschen. Und wie lange hat die Sendung gedauert? Ich glaube, wir haben 8 Stunden aufgezeichnet und 6 Stunden irgendwas wurden es, oder?
Ja, das kann gut sein. Da haben wir WCF einen ganzen Tag hingesetzt.
Ja, genau. Das war irgendwie ein schöner Tag. Mit dir könnte ich auch einen ganzen Tag reden, weil ich das buchstäblich schon getan habe. Also, schön, dass du hier bist zum 59. Mal übrigens. Also, es ist wirklich unglaublich. Wir wollen sprechen über alle neuen Spiele und wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir die Partien untereinander aufgeteilt. Und wir beginnen mal mit einem der Spiele, bei denen ich vorhin schon angekündigt habe, so die ersten Vorentscheidungen scheinen jetzt zu fallen oder gefallen zu sein an diesem 29. Spieltag. Und eine dieser Vorentscheidungen, die fand in Kiel statt beim Spiel zwischen Holstein und dem FC St. Pauli. Und dabei begann es eigentlich für die Kieler Gastgeber sehr, sehr gut. In der 21. Minute geht nämlich Kiel in Führung, obwohl eigentlich bisher von Kiel wenig bis gar nichts zu sehen war. Maschino passt dann aber auf Tolkien, der zieht nach innen. Irvine spitzelt ihm den Ball weg, aber so, dass er auf Bernhardsson gelegt werden kann und der trifft mit einem super Schuss zum 1:0, nicht zum ersten Mal, dass es eine tolle Schusstechnik zeigt und so führt dann eben Kiel, allerdings nur bis zur 34. Minute. In der 34. Minute flankt Saad nach einer Ecke aus dem linken Rückraum in den Strafraum, Däne will den Ball klären, aber kommt gegen Afolayan nicht dran, Sinani macht den Abpreller technisch wunderbar zum 1:1 rein. Es war gut gesehen von Benjamin Brandt, dass das kein Stürmerfoul war, eher so im Gegenteil, also er trifft ja Afolayan am Kopf, also die Diskussion dazu musste man auch nicht unbedingt verstehen, aber da geht es halt wahrscheinlich auch ums Prinzip. Kurz danach kann auch Vasil eine Flanke nicht klären, Remberg trifft allerdings nur die Latte und Wahl klärt den Nachschuss auf der Linie. Dann klärt Vasil einen Schuss von Knutzen unkonventionell und gerade noch zum Einwurf Und dann passiert sehr, sehr lange nichts. Und mit nichts sind vor allem Torabschlüsse gemeint. Also da gab es wirklich kaum welche zu sehen. Bis zur 89. Minute, da führt ein Freistoß von Erik Smith zu einem Gestocher im Strafraum. Da ist Däne noch zur Stelle. Und als die Kieler gerade denken konnten, Mensch, da sind wir nochmal davon gekommen, da kam die 92. Minute. Weishaupt kommt zum Schuss, den pariert Däne. Aber St. Pauli bleibt in der Aktion. Weishaupt schnappt sich nochmal den Ball und verlangt scharf nach innen, wo Geschwill den Ball auf der Linie klärt, aber offenbar war er hinter der Linie. Vorher war bei Isevic bei einem hohen Ball aus der Kette gekommen und hatte so den Raum für Weishaupt erst aufgemacht. Aber insgesamt muss man sagen, ganz schönes Kacktor. Und ohne die Torlinientechnologie wäre das wohl auch nicht gegeben worden. Denn in den Kameraeinstellungen konnte man das auch nicht so eindeutig sehen. Am Ende bleibt dann aber, Tobi, dass eben St. Pauli dieses Spiel gewinnt und damit jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat und 9 Punkte auf den direkten Abstieg. Natürlich darf keiner bei den Hamburgern sagen, ja, ja, das war jetzt der Klassenerhalt, aber ein richtig großer Schritt war es dann doch. Warum hat denn St. Pauli dieses Spiel in Kiel gewonnen?
Es war kein so ein Spektakel, wie man das von den beiden Mannschaften aus der Vergangenheit gewohnt ist. In der zweiten Liga war ja häufig St. Pauli gegen Holstein Kiel Festtag. Da gab es zuletzt 3x3:4 in Kiel, aber das auch fußballerisch damit gehalten hat. Und jetzt hat man aber deutlich gemerkt, das war Abstiegskampf pur. Also da in der Anfangsphase gab es noch ein bisschen Fußball. Du hast ja auch gerade beschrieben, gerade das erste Kieler Tor war ganz schön herausgespielt von der linken Seite. Aber dann später war es nur noch ein Bolzen, zweiter Ball, sehr viel Kampf, sehr viel Gestochere. Und dann muss man einfach konstatieren, dass St. Pauli bei diesem Kampfspiel ein bisschen besser war. Also ein bisschen besser die zweiten Bälle erobert hat, ein bisschen besser kompakt gestanden hat. In der zweiten Halbzeit haben sie dann sehr wenig riskiert, haben dann sehr häufig den langen Ball gespielt. Aber das hat dann genügt, um halt Kiel immer weiter nach hinten zu drängen. Kiel hatte in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Abschluss mehr. St. Pauli hatte aus dem Spiel heraus auch keine Abschlüsse, muss man dazu fairerweise sagen, sondern halt tatsächlich auch nur nach Standardsituationen. Aber immerhin haben sie es immer wieder geschafft, langer Ball und dann irgendwie diesen Ball zu halten. Das hat sehr selten funktioniert, aber es hat ein paar Mal funktioniert. Dann haben sie damit sich Ecken erspielt oder Freischüsse erspielt und dann darüber noch Chancen bekommen. Deswegen waren sie in der zweiten Halbzeit auch leicht das bessere Team. Aber überhaupt war das ein sehr umkämpftes Spiel, ein Spiel, das sehr viel im Mittelfeld abgelaufen ist, das sehr viel in Zweikämpfen abgelaufen ist, bei dem beide Teams eben nicht die zwingenden Chancen hatten. Und allein das hat ja schon von St. Pauli gesprochen, wenn man, du hast ja gesagt, die Ausgangslage anschaut. Kiel hätte einen Sieg gebraucht, aber Kiel konnte halt nie diesem Sieg so richtig nahe kommen nach dem 1:1.
Und das, obwohl ja Kiel schon in interessanten Bereichen des Feldes den Ball hatte und auch viel den Ball hatte. Also die zweite Hälfte, das war, also es ist einem schon aufgefallen, dass man nicht so viel notiert an Chancen, aber dass Kiel da wirklich gar keinen Schuss hatte, sehr, sehr lange, das ist mir ehrlicherweise so gar nicht aufgefallen, weil ich fand, dass Kiel bis ins Angriffsdrittel eigentlich immer ganz gut gekommen ist. Aber was würdest du denn sagen, woran das dann lag, dass es eben, ja, also am Ende 6 Schüsse und 2 aufs Tor waren, das ist natürlich zu wenig, damit kannst du nicht erwarten, in der ersten Liga ein Spiel zu gewinnen, da musst du schon Union für sein, die schaffen sowas hin und wieder mal. Aber ist das eine Qualitätsfrage oder hat es St. Pauli halt auch sehr gut gemacht? Das wissen wir ja, dass St. Pauli auch sehr gut im Verteidigen ist, oder woran lag das deiner Meinung nach?
Ja, ich finde, Kiel hat so ein bisschen an St. Pauli erinnert, da hast du recht, in der Hinsicht, dass sie im ersten und zweiten Drittel ganz gut gespielt haben eigentlich. Sie haben es auch immer wieder ganz gut geschafft, hinten Überzahl herzustellen in der ersten Linie und dann das Pressing zu umspielen. Dann haben sie aber meistens den Ball lang spielen müssen und dann ist er verloren gegangen. Und da muss man dann auch die Qualitätsfrage stellen, weil St. Pauli hat eine sehr, sehr gute Dreierkette hinten, auch mit Ausfällen und auch dadurch, dass sie auch im Spiel früh wechseln mussten, aber sie konnten trotzdem die Qualität hochhalten. Und zum Beispiel ein Maschino war komplett abgemeldet. Den hast du gar nicht erlebt da vorne drin. Bernhardsson hatte 1-2 seiner Momente, aber du hast dann relativ selten, dass er den Ball da vorne wirklich behaupten und durchspielen konnte. Und sie haben es auch lange Zeit nicht mit dem Risiko gemacht, das sie vielleicht benötigt hätten. Also, dass so Tolkien nach vorne gelaufen ist, das hast du ein paar Mal gesehen, aber sie haben das auch über so eine Asymmetrie abgefangen, dass dann auf der anderen Seite sehr wenig nach vorne ging. Aber sie haben dann immer sehr, sehr häufig darauf geachtet, dass sie dann doch hinten noch ihre Viererkette durchgehend haben, haben auch dann sehr lange die Doppel-6 gehabt, haben das dann erst so spät aufgelöst. Also da fand ich schon, dass sie nicht das letzte Risiko gegangen sind, das vielleicht die Lage erfordert hätte.
Ja, und es gab auch wenig Unvorhergesehenes im Spiel von Kiel. Denn wenn es dann mal was passiert ist in die Richtung, dann ist es einem sofort aufgefallen. Also Bernhardsson zum Beispiel ist einmal, dribbelt er eigentlich aus dem Strafraum raus an der Grundlinie und dreht sich dann aber um und geht an der Grundlinie noch an seinem Gegenspieler, ich glaube an Zwigala vorbei und holt so eine Ecke raus. Das war schon so ein richtiger Hallo-Wach-Moment, weil man eben sowas eigentlich im Spiel kaum gesehen hat. Oder zum Beispiel, wenn Remberg nachgerückt ist aus dem Mittelfeld, dann wurde es nochmal interessant. Er hat ja auch den Lattenschuss. Und Rosenbohm, der hat in der Schlussphase sehr, sehr hoch gespielt, musste er ja logischerweise auch, hatte da auch einen gefährlichen Ballgewinn, das hätte zu was führen können. Aber ehrlicherweise hangel ich mich da schon von Strohhalm zu Strohhalm, denn so richtige Offensivszenen war ja keine davon. Es hat ja nicht zu Schüssen geführt. Und das beschreibt, glaube ich, die Kieler Sicht ganz gut. Und aus Sicht von St. Pauli, wie würdest du da das Spiel bewerten?
Ich würde es gar nicht mal so gut bewerten, gerade weil sie ja gegen Gladbach letzte Woche ein sehr viel besseres Spiel hingezaubert haben, was auch natürlich am Gegner ein Stück weit liegt. Kiel hat es ihnen schwer gemacht, also Kiel war ja auch gut in den Zweikämpfen dabei und Kiel hat ja auch häufig auf die Kompaktheit im Mittelfeld geachtet, auch häufig mit einem Dreier-Mittelfeld. Aber zum Beispiel Afolayan, der hat viel versucht, viel 1 gegen 1, aber dann gab es so zwei, drei Situationen, wo er dann durchgekommen ist gegen ein Spiel, aber dann war einfach niemand nachgerückt und der war dann plötzlich rechts, dann wieder gegen zwei und dann hat das nochmal versucht mit dem Dribbling und dann war der Ball wieder weg. Und da hast du viele dieser Szenen gehabt, wo du gemerkt hast, mit ein bisschen mehr Nachrücken wäre es vielleicht besser gegangen, aber da hätten sie nicht die Kompaktheit wahren können. Das ist halt nicht St. Pauli, dass sie da mit 5 Spielern vorrücken. Und so war es dann halt, kann man höchstens die Standards loben, finde ich, weil wenn alles, was hier auf meinem Chancenzettel hier steht, ist halt alles Standard nach Freistoß oder nach Ecke. Also da oder sogar nach Einwurfweiterleitung habe ich hier eine Sinani-Chance aufstehen. Also das waren halt noch die Dinger und dadurch haben sie sich dann auch den Sieg am Ende verdient, aber auch sie haben ja jetzt kein Feuerwerk darunter gerissen.
Ja. Selbst der Vergleich zwischen Weishaupt und Saad, also Weishaupt ja diesmal nicht von Beginn an und Afolayan, bringt nicht so wirklich viel. Also alle vier, also Afolayan, Sinani, Saad und Weishaupt, die hatten alle ihre Aktionen. Keiner von ihnen war aber so richtig, dass er dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hätte. Du kannst ja darüber sprechen, wie schön die Schusstechnik beim 1:1 war. Aber im Grunde war es das dann schon. Und das ist natürlich total, also irgendwie unbefriedigend, aber so sind halt Fußballspiele manchmal. Beide sind nicht das größte Risiko gegangen und die einen sind an den anderen einfach abgeprallt. Und wenn das 1:1 ausgegangen wäre, hätten wir genauso über dieses Spiel gesprochen. Also da war einfach sehr, sehr wenig los. Mit dem besseren Ende für St. Pauli und damit können natürlich alle St. Pauli-Fans sehr, sehr gut leben, wegen der eben schon besprochenen Tabellenkonstellation und weil es ja jetzt auch durchaus interessant weitergeht, nämlich im Heimspiel gegen Leverkusen, da könnte man einen weiteren Schritt machen, wer weiß, Leverkusen gerade, also über die werden wir ja auch noch sprechen, die haben auch gerade keine gute Phase, dann geht es zu Werder Bremen für St. Pauli, für Kiel dagegen wird die Luft jetzt immer dünner. 4 Punkte Rückstand sind es auf Heidenheim, alles andere ist jetzt schon im Grunde außer Reichweite, auch wenn es rechnerisch noch nicht so weit ist, also 11 Punkte auf Rang 15, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber eben diese 4 Punkte auf Heidenheim, die werden interessant. Für Kiel geht es jetzt dann zu Leipzig, dann spielt man zu Hause gegen Gladbach, Augsburg, Freiburg und Dortmund sind die weiteren Gegner von Holstein, also einfach wird es nicht, aber das wusste jeder Kiel-Fan auch schon vor dieser Saison. Also die werden jetzt gerade keinen Unfall gebaut haben, als ich diese Einschätzung hier von mir gegeben habe. Dann gehen wir weiter zu einem Spiel, bei dem es auch um einen Abstiegskandidaten bzw. ein Team im Tabellenkeller ging, nämlich den ersten FC Heidenheim bei Eintracht Frankfurt am Sonntagnachmittag. Und es war ein klares Ergebnis, aber vielleicht das Spiel nicht ganz so eindeutig wie das Ergebnis, zumindest über lange Phasen. Denn am Ende gewinnt Eintracht Frankfurt mit 3:0. Ich werde euch auch gleich erzählen, wie die Tore gefallen sind. Aber es gab vor allem Anfang der zweiten Hälfte wirklich viele, viele Chancen für Heidenheim. Und auch da hat man vielleicht gemerkt, zwar auf eine andere Art und Weise als bei Kiel, aber dass Qualität im Torabschluss dann eben doch den Unterschied machen kann. Und das hast du auch mit Blick auf die Gegenseite gesehen, denn bei der Eintracht war das gut. Unter anderem in der 10. Minute, als nach einem Ballverlust von Kretzig Frankfurt im 5-4 kontern kann. Etikike nimmt da Chaibi mit, der mit einem Pass ins Zentrum bei Hoja findet und der muss unbedingt nur noch einschieben zum 1:0. Und noch vor der Halbzeit, da scheint Eintracht Frankfurt dann die Weichen schon komplett auf Sieg gestellt zu haben. In der 42. Minute dribbelt Robin Koch an. Ja, ihr hört richtig, also war eine Phase des tiefen Ballbesitzes von Eintracht Frankfurt. Er passt auf Theat, der flankt flach auf Etikete, der zwar nicht an den Ball kommt, aber von seinem Gegenspieler Gimber prallt der Ball genau zurück zu Robin Koch. Der war einfach durchgelaufen in den Strafraum und erzielt mit einem Superschuss das 2:0. Zur zweiten Hälfte dann verändert Heidenheim ein paar Details und hat jede Menge Chancen. Die größte davon vergibt Pieringer, bei einem 2 versus 1 Konter, also am Ende war es dann 2 versus 1, er bekommt einen freien Schuss und setzt ihn daneben. Das hätte der Anschlusstreffer sein sollen. Kurz darauf lenkt Siersleben eine Flanke von Ekitike gerade noch an die eigene Latte, aber dann geht's dahin. In der 71. Minute führt ein langer Ball von Santos auf Ekitike zu einem Pass auf Chaibi, der zu Brown durchsteckt, und dessen flache Hereingabe muss Ekitike wieder nur über die Linie drücken zum 3:0. Und dass es dann nicht höher ausging, das war allein Kevin Müller zu verdanken, der gegen Wahi mehrmals sehr gut pariert oder sich groß macht. Auch gegen Theat hat er nochmal eine gute Parade. Am Ende ist es dann eben der Endstand 3:0 für Eintracht Frankfurt, und es fiel auf Kieran, wie oft die SGE so gespielt hat, dass eben derjenige, der das Tor erzielt, gar nicht mehr so viel dafür tun muss. Also war das ein Sieg des Kombinationsspiels, oder was ist dir besonders hängen geblieben von diesem klaren Sieg der Eintracht?
Ich fand es wirklich beeindruckend, wie oft die Eintracht in die Box gecrashed ist und die teilweise auch komplett überladen hat. Ich glaube, beim 1:0 war es direkt, wo 5 Frankfurter im Strafraum von Heidenheim waren und nur 4 Verteidiger. Also gerade in diesen Kontern war das sehr, sehr häufig genau so. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass gerade in der ersten Halbzeit Heidenheim wirklich gar nicht mit dem Tempo von Eintracht Frankfurt klarkam. Ich glaube, dass da auch mit einem Sörloth Conte, der dann zur Halbzeit gekommen ist, nochmal ein bisschen entgegengewirkt werden sollte. Weil mit einem Baoya und Ekitike hast du dann halt vorne auch wirklich richtig, richtig gutes Tempo. Gerade den Ekitike hat hier wirklich ein Mörderspiel gemacht, wie der den Ball mit dem Rücken zum Tor festmacht. Ich glaube, du hast jetzt auch gerade zusammengefasst, dass der Ball beim 2:0 von Gimba abgeprallt ist. Das war tatsächlich Ekitikes Fuß.
Der hat sich also, da noch, ach, guck mal,
der hat sich da noch,
sogar noch einen Assist
noch,
dafür.
Genau, der kriegt noch einen Assist auf das Ding von Robin Koch, der dann auch wirklich abschließt, wie man nicht denkt, dass er es dass er es machen sollte. Aber ich glaube, dass gerade eine, also technische Unsauberheit und auf Heidenheimer Seite und das Tempo von Frankfurt hier für dieses Spiel wirklich entscheidend waren.
Und gleichzeitig ist das Absurde, dass man auch so viele eigentlich gute Sachen bei Heidenheim gesehen hat. Das ist, also natürlich ist es eine verdiente Niederlage. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall hier die Diskussion führen, was wäre passiert, wenn sie 1:0 in Führung gegangen wären. Nee, dann hätten sie 1:3 verloren. Also das ist mir schon auch klar. Aber eigentlich ist es ja irre, wie gut es Heidenheim geschafft hat, eigentlich bis zum 0:3 im Spiel zu bleiben. Und erst nach dem 0:3 war es dann eindeutig. Es waren halt beide Teams nicht so wirklich bockig auf defensives Umschalten, fand ich. Und bei Heidenheim hat mich das ehrlich gesagt sehr überrascht, hätte ich nicht erwartet. Bei Eintracht Frankfurt, ja, kann das vielleicht mal passieren zwischen den beiden Tottenham-Spielen nach dem 1:1 jetzt im Hinspiel. Aber deswegen diese Umschaltmomente, es war ja auch ein total munteres Spiel deswegen. Es ging von Anfang an hin und her. Santos pariert ja noch gegen Siersleben an die Latte noch vor dem 1:0. Also eigentlich hatte erst Heidenheim die größeren Chancen. Das fand ich schon interessant, dass Heidenheim in der Lage war, sich da Chancen herauszuspielen. Bringt dir halt nichts, wenn du aus deinen 14 Schüssen dann kein einziges Tor machst. Wahrscheinlich war der XG-Wert auch relativ hoch. Müsste ich gleich nochmal nachgucken.
Ja, gerade durch die Piringer-Chance, wo er eigentlich ja alleine vor Santos steht und das Ding eigentlich immerhin aufs Tor schieben muss, dass er den nicht mal aufs Tor kriegt, ist halt auch wirklich katastrophal. Ich finde, Heidenheim ist ziemlich gut ins Spiel reingekommen. Also es gab diesen einen Ballverlust von Højlund, der hochgepresst wurde, wo auch gerade in den ersten Minuten mir einen Franz Kretzig sehr gut gefallen hat, gerade gegen den Ball. Und da dachte ich schon so, oh, das kann vielleicht tatsächlich ein Spiel werden, wo Heidenheim vielleicht hier und da auch nochmal punktuell vielleicht nochmal richtig gefährlich werden kann. Aber dass sie dann natürlich gleich das 1:0 dann darauf so früh fressen nach der guten Anfangsphase, ist dann natürlich richtig bitter. Es gab noch diese Eckenvariante, glaube ich, am Anfang. Genau, wo die haben sie auch noch hier und da mal ausprobiert, aber einmal ins Abseits gelaufen nach einer Ecke. Das dann halt natürlich auch bitter, wenn man eine gute Variante hat und das da so verschenkt.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig habe ich jetzt vorhin drüber nachgedacht, als Tobi ja so schön beschrieben hat, dass Kiel gegen St. Pauli auch deswegen für Neutrale so ein Langweiler war, weil halt beide nicht das höchste Risiko gegangen sind. Das war halt bei Heidenheim vielleicht dann ein Müh zu viel. Also ich will es jetzt nicht grundsätzlich kritisieren, weil du musst auch riskant spielen, um auswärts einen Punkt holen zu können. Aber sie waren schon relativ oft in Unterzahl- oder Gleichzahlsituationen. Und wenn du das Eintracht Frankfurt gibst, ist halt genau die falsche Mannschaft, der das.
Ja, es gab auch, finde ich, was ich ziemlich verrückt fand, war, dass ein Manon Busch sehr viel im Zentrum gespielt hat in der ersten Halbzeit. Das wurde dann zur zweiten Halbzeit auch korrigiert, dass er dann wieder auf links geschoben. Das hat auch im Zentrum nicht so richtig funktioniert. Das hat auf jeden Fall viele Räume noch aufgemacht, da gerade im Zentrum.
Ja, und sie waren anscheinend, also von der Spielanalyse her waren sie sicherlich darauf vorbereitet, aber sie haben es nicht umgesetzt bekommen, damit umzugehen, dass Baroja mal sehr breit steht, mal in die Tiefe geht, mal nach innen zieht und das aber vor allem immer, also dass es immer ein Double Punch ist. Also Baroja macht die eine Aktion und Theat macht die zweite und der kommt dann zwar nicht immer an den Ball, aber du musst immer drauf reagieren und also es ist immer so ein bisschen koordiniert bei Eintracht Frankfurt und das war ihm bestimmt klar, dass da Traoré und Busch einfach sehr gut miteinander kommunizieren müssen oder dass sie es in Manndeckung spielen, das war aber glaube ich nicht der Ansatz, aber sie haben es nicht so gut hinbekommen und ich glaube vom 1-0 war es dann zum Beispiel auch so, da hat Ekitike den Raum richtig freigelaufen für Chaibi und solche Dinge, das hat eben Eintracht Frankfurt so gut gemacht, dass da Heidenheim auch sehr entblößt da stand in einigen Situationen.
Ich finde auch, dass heute Spieler, also zum Beispiel Chaibi hast du schon genannt, auch wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Das war ja bisher diese Saison auch nicht häufig so, aber in diesem Spiel viele Chancen kreiert, am Ende auch einen Assist gemacht. Es war, würde ich sagen, vorne hinter Ekitike der beste Mann bei Frankfurt.
In der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte muss ich sagen, da hatte der einige Aktionen drin, die einfach viel zu lange gebraucht haben. Also, weil du hast gesehen, du kannst Heidenheim im unmittelbaren Umschalten erwischen. Und da hat er ja manchmal den einen oder anderen Kontakt zu viel, aber insgesamt definitiv, ich meine allein, wie oft ich ihn im Spielfilm genannt habe, das zeigt ja schon, dass er kein schlechtes Spiel gemacht haben kann. Wie würdest du denn die Abwehrleistung von Eintracht Frankfurt beschreiben?
Die war nur so semi. Also ich meine, ich denke mal, wir sind uns einig, dass Heidenheim hier eigentlich im Normalfall mindestens ein Tor machen muss. Mhm. Dafür gab es genug Chancen, die dann doch schon hochkarätig waren. Ich finde, dass, also grundsätzlich haben Theat und Christensen wie immer sehr, sehr hoch geschoben und die Restverteidigung hat nur so okay funktioniert. Und ich glaube, das ist auch schon das, was du genannt hast mit diesem, dass das Spiel hin und her ging, war hier ja, glaube ich, gerade die Sache des Spiels. Auch einen Højlund hat kein sonderlich gutes Spiel gemacht auf der Sechs, war oft nicht sonderlich sicher am Ball. Es gab, wie gesagt, schon am Anfang diese eine Szene, wo er einfach nicht richtig wach ist, kann einfach den Pass auf Santos spielen, vertändelt da eher den Ball und dann sind es halt viele individuelle Fehler, die zu solchen Chancen führen. War jetzt keine sehr gute Leistung defensiv, eher eine schlechte.
Mhm. Christensen wurde ja auch ausgewechselt in der 61. Minute, ja. Aber da hast du halt wirklich gesehen, ich meine, das ist jetzt auch nichts mehr Neues am 29. Spieltag, aber ich finde, man kann schon nochmal darauf hinweisen, das ist schon krass, wie sich der Kader von Eintracht Frankfurt jetzt verändert hat in den letzten 3 Jahren, dass du eben mit einer völlig okayen Startest gegen Heidenheim, wo du im Grunde auf jeder Position individuell überlegen bist und dann wechselst du in der 70. Larsson und Götze ein. Klar, warum auch nicht? Und Wahnsinn. Irgendwann kommt Wahi und der muss ja eigentlich auch noch ein Tor machen, dann sprechen wir hier über ein noch deutlicheres Ergebnis. Also das ist schon, ist eine Qualität und das weiß natürlich auch Heidenheim, dementsprechend kann man damit umgehen. Ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass man das eine oder andere Positive mit rausziehen kann, aber es bleibt halt leider der Fakt, dass Marvin Pieringer zwar der beste Torschütze bei Heidenheim ist, aber er so viel mehr Tore noch hätte machen können und er natürlich im langen Schatten, im wahrsten Sinne des Wortes, von Tim Kleindienst steht, dass man, also sollte es bei Rang 16 bleiben und jetzt sind es ja 7 Punkte auf St. Pauli, also man muss sich eher nach unten absichern, dann wird Teil der Antwort auf die Frage, where did it all go wrong, wird sein, ja, Tim Kleindienst ist halt nicht mehr da und da war ein Qualitätsunterschied zu sehen.
Definitiv.
Ich bin gespannt, wie es mit Heidenheim weitergeht. Es wird sie jetzt auch nicht schocken, dass sie noch auf dem Relegationsplatz liegen. Man wusste ja immerhin schon mal, wie der Samstag verlaufen ist und das war aus Heidenheimer Sicht sehr positiv. 2 Punkte Vorsprung sind es noch auf den VfB Bochum, 4 Punkte Vorsprung, wie vorhin schon erwähnt, auf Holstein Kiel und es geht jetzt knackig weiter für Heidenheim, haben wir ja schon in der letzten Woche betont, man hat jetzt unglücklich gegen Leverkusen verloren, jetzt verdient gegen Eintracht Frankfurt. Als nächstes kommt das Heimspiel gegen den FC Bayern. Ist natürlich alles drin gegen Bayern, die in Inter, also bei Inter gespielt haben. Schauen wir mal, dann geht es zum VfB Stuttgart. Sehr, sehr wichtig, könnte das darauf folgende Heimspiel werden. Würde mich wundern, wenn nicht, denn dann kommt eben Bochum an die Brenz und wird dort spielen. Danach noch Union und Werder. Das sind die letzten Partien für Heidenheim plus ja eventuell noch 2 weitere in der Relegation. Für Eintracht Frankfurt bedeutet dieser Sieg, dass man den Champions League Platz halten konnte. 5 Punkte Vorsprung sind jetzt auf den ersten Nicht-Champions League Platz und mit anderen Szenarien kann man sich zwar schon noch beschäftigen, also 6 Punkte sind es auf Rang 6 und 7 auf Rang 7, aber so überzeugend, wie das war, macht das doch Mut, auch jetzt für das Rückspiel gegen die Spurs 1:1 im Hinspiel. Da hat es ein bisschen Glück auch für gebraucht. Fragt keiner mehr nach, wenn du jetzt das Heimspiel gegen Tottenham gewinnst und weiterkommst. Danach wartet allerdings auch ein schwieriges Auswärtsspiel in Augsburg. Da bin ich sehr gespannt darauf. Das war schon früher so ein Stolperstein, so ein klassischer für Eintracht Frankfurt. Und jetzt mit den aktuellen Augsburgern, über die wir später noch sprechen werden, hat das wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Qualität. Und eine ganz eigene Qualität, die hat auch Werder Bremen, und zwar vor allem auswärts. Das drittbeste Auswärtsteam dieser Saison kommt aus Bremen, und wer hat es zu spüren bekommen an diesem Sonntagnachmittag? Der VfB Stuttgart. Und da sprechen wir ja auch über ein Team, das natürlich noch ein Highlight hat mit dem DFB-Pokalfinale, das natürlich auch allein darüber den Europapokal erreichen könnte, aber die Champions League, die scheint jetzt futsch, denn der VfB verliert zu Hause gegen Werder Bremen. Und es deutete sich schon früh an, denn die erste große Chance, die hat schon Olli Berg, die vergibt er noch gegen Nübel. Es geht aber auch in diesem Spiel munter hin und her. Woltemade zieht ab und Pieper blockt den Ball gerade noch mit seinem Solarplexus zur Ecke. Fast im Gegenzug muss Chabot zu einer Ecke klären im eigenen Strafraum. Also auch hier war einiges drin. Und es fällt dann auch das erste Tor auf Seiten der Stuttgarter. Agu wird ins Mittelfeld rausgezogen und Sterco mit einem Ball in den Rücken von Schmid freigespielt. Schmid ist dann in der Situation Linksverteidiger, aber es war so eine klassische, ein Stürmer lässt sich fallen, zieht jemanden raus und in den Rücken hinein spielt man Situation. Und Sterco kann den Ball so annehmen, dass er ihn auch locker an Zetterer vorbeilegen kann, der ein bisschen unkonventionell oder vielleicht in Vertrauen auf die eigene Geschwindigkeit rausgekommen ist. Am Ende kann Sterco ins leere Tor schieben zum 1:0. Dann folgt eine der besten Phasen vom VfB Stuttgart. Zetterer pariert gegen Demirovic. Aber genau in diese gute Phase hinein fällt dann der Ausgleich. Weiser spitzt den Ball auf Berg und er steht komplett alleine vor Nübel und trifft zum 1:1. Vorangegangen war ein Abschlag von Nübel, den Schmid dann auf Duxch gespielt hatte, und der hat den Ball zwar verloren, aber Weiser sammelt ihn eben ein, und so kommt der VfB 5 Sekunden nach einem eigenen Abschlag, ermöglicht er eine Großchance für den Gegner. Dann muss Jeff Chabot verletzt nach 42 Minuten raus. Also auch dieses Thema zieht sich weiter durch die Saison vom VfB. Für ihn kommt Ramon Hendricks. Woltemade kommt nach einer Flanke von Führich komplett frei zum Kopfball, setzt den aber vorbei, und dieser Chance, der wird man noch hinterher trauern. Denn in der 65. Minute verspringt Nick Woltemade der Ball. Weiser geht dazwischen, spielt den Ball und wird von Woltemade getroffen, und dafür gibt ihm Daniel Schlager die zweite gelbe Karte. Damit spielt ab jetzt der VfB in Unterzahl, und Werder hat wirklich einige Chancen, die der VfB in Summe ganz gut verteidigt bekommt, bis dann in der 91. Minute doch noch der Siegtreffer für Werder fällt. Bittencourt kann mit Platz diagonal nach innen ziehen. Er spielt den perfekten Pass auf Berg, der auch kreuzend einläuft und mit dem ersten Kontakt das 2:1 erzielt. Es ist der 5. Treffer von Oliver Berg in dieser Saison und damit sein erfolgreichstes Jahr bei Werder Bremen. Das ist sicherlich die Geschichte aus Bremer Sicht. Danach ist dann Schluss, relativ bald. Und Werder hat jetzt richtig was mit dem Europapokal zu tun. 3 Punkte Rückstand sind es nur noch auf Freiburg. Und Stuttgart wiederum kann die Champions League sich schon abschminken, mehr oder weniger. 8 Punkte Rückstand am 29. Spieltag dürften zu schwer werden, noch zum Aufholen. Tobi, was ist denn zu diesem Spiel zu sagen? Wie sehr müssen wir die gelb-rote Karte diskutieren und mit in die Betrachtung einziehen?
Bin ich tatsächlich ganz raus bei der. Da musst du mir auch nochmal erklären, weil ich habe leider die gelbe Karte nicht so mitbekommen. Ich glaube nachher, die zweite gelbe Karte war ja umstrittig, fand ich zumindest. Oder weiß nicht, wie ihr das seht. Nee?
Ich habe mich schon sehr drüber aufgeregt, muss ich sagen.
Echt?
Auch über die zweite, ja.
Okay, ist interessant, weil ich finde nämlich, also ich finde beide gelbe Karten, ehrlich gesagt, völlig in Ordnung. Die erste war so ein Ellbogeneinsatz gegen Stark. Er hat ihn da jetzt nicht hart getroffen, aber dafür kriegt man schon mal gelb.
Kann man machen, ja.
Und die zweite ist doch eine klare gelbe. Also regt man sich da nicht nur drüber auf, weil es halt die zweite gelbe war und es dafür kein hartes Foul war, aber.
Ja, also es war ja jetzt schon das Kommentar der Schiri, dass es eine Fehlentscheidung war, und deshalb wird Woltemade ja, also wird da ja auf jeden Fall in Revision gegangen, und kann schon sein, dass dann auch wieder keine Sperre dabei rauskommt, ne? Das ist ja das, was jetzt dann so nach dem Spiel dabei rauskam. Und ich fand's auch, also grundsätzlich hatte ich bei dem Schiri nicht so das Gefühl, dass da so eine richtige Linie war. Und ich glaube, wenn er die gelbe Karte gibt, hat er da richtig viel zu tun in diesem Spiel. An gelben Karten.
Aber hat Daniel Schlager selber gesagt, dass es ein
Ich mache noch mal ganz kurze Live-Research, bevor ich hier ganz großen Quatsch erzähle.
Ja, also ich verstehe schon, ich weiß auch, also der Protest wurde angekündigt und ich verstehe auch, dass sich da Stuttgarter drüber aufregen, weil es ist auf jeden Fall eine harte Entscheidung, weil es halt auch sicherlich keine Absicht war. Er wollte halt der Ball, der ihm versprungen ist, wegspitzen, aber Weiser war halt so schlau, dazwischen zu kommen. Also ich verstehe die Aufregung, ich glaube aber, dass du beide Karten einfach geben kannst und dann passiert das halt. Leider.
Also das Offizielle ist, Werle berichtete, Schiedsrichter Daniel Schlager habe ihm gegenüber erklärt, dass es sich bei dem Platzverweis um eine Fehlentscheidung gehandelt habe. Das ist das. Also es gab kein öffentliches Statement eher über aus dritter Hand, ob das dann stimmt.
Ja. Gut, also es hat natürlich auch diesem Spiel seinen Stempel aufgerückt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist jetzt viel Konjunktiv, aber es war ja doch interessant, Tobi, wie es Werder auch schon vorher geschafft hat, sich Chancen herauszuspielen. Also ich würde sagen, es war ein offener Schlagabtausch, mehr oder weniger.
Also ich würde es in drei Phasen einteilen. Ich finde, in der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Da war es dann häufig so, dass Werder eben in Umschaltsituationen gekommen ist, weil Stuttgart doch relativ offensiv und auch mit offenem Visier gespielt hat. Also vier Leute vor das Linie und dann sind trotzdem noch die Außenverteidiger nachgerückt. Sie haben immer wieder versucht, das hast du ja auch schon beschrieben, die Manndeckung von Werder zu manipulieren. Das ist ihnen dann zum Beispiel auch bei diesem 1:0 sehr gut gelungen. Da hat dann auch Weiser, sieht man dann richtig gestikulieren auf der Seite, weil er sagt, ihr sind jetzt zwei Spieler, wen soll ich jetzt decken? Und dann geht keiner zu Stiller hin, der kann doch frei durchs Zentrum laufen und dann eben, wie du schon geschrieben hast, den Pass auf Sergio spielen. Aber Werder hat in dieser gesamten ersten Halbzeit sehr gute Konter gefahren. Also immer, wenn sie den Ball im Mittelfeld erobern konnten, konnten sie sofort Stay oder Schmid in dem Halbraum frei finden und konnten dann sofort abgehen. Also gab ja auch zwei große Chancen durch Berg. Eins war davon, da war das Tor. Aber, jetzt komme ich zu deiner Frage endlich, in der zweiten Halbzeit fand ich Werder dann gar nicht mehr auf gleichem Niveau, weil sie dann eben diese Entlastung nicht mehr hatten. Dann kam ja zur Halbzeitpause, kam ja Rieder für Leveling. Ich finde, das hat dem Spiel mehr Balance gegeben von Stuttgart. Und Stuttgart hatte dann, finde ich, eigentlich eine kontrollierte Offensive. Und die einzigen Chancen, die ich in dieser Phase hatte, waren auch alle Stuttgarter Chancen. Es war nicht viel, es war dann nicht mehr so, dass das Spiel von einem Strafraum zum anderen ebbte. Aber ich fand schon, dass Stuttgart in dieser Phase einfach Kontrolle hatte, Ball hat laufen lassen, auch defensiv, Werder nichts angeboten hat, Werder musste dann mehr hintenrum spielen. Und dann fand ich schon, dass diese Gelb-Rot-Karte in der Hinsicht ein Einschnitt war, dass Stuttgart diese Dominanz nicht mehr hochhalten konnte. Sondern Stuttgart musste sich im 5-3-1 zurückziehen und dann Werder machen lassen.
Ja,
aber du hast auch schon beschrieben in deinem Spielfilm, Werder hat dann auch in Überzahl gar nicht so viele Chancen sich erspielt. Also Werder hat dann auch gar nicht so viel geschafft, sondern Werder hat sich dann sehr leicht von Stuttgarts sehr engem Mittelfeld nach außen lenken lassen und dann sind sie von außen nicht mehr zurückgekommen. Also dann gab es meistens Flanken oder dann nochmal der Versuch zu verlagern, aber dass sie dann übers Zentrum gespielt haben, das gab es eigentlich gar nicht. Und insofern dieser Treffer am Ende, der hatte sich auch gar nicht angedeutet. Sondern das war dann wieder ein Moment, wo eben Stuttgart nicht aufgepasst hat, da irgendwie den Ball links halb geklärt hat, aber dann noch nicht wieder in die Ordnung zurückgefunden hat. Bittencourt konnte dann wirklich frei ins Zentrum marschieren. Sie waren ungeordnet und das war ein Konter. Das war halt innerhalb von 10 Sekunden von Balleroberung bis Abschluss. Und das dann in Unterzahl in der 92. Minute zuzulassen, weiß ich nicht. Da muss man dann auch, glaube ich, den VfB Stuttgart da mit in Verhaftung nehmen. Klar ist natürlich, wie gesagt, ich habe da jetzt keine starke Meinung zu, der wollte mal eine gelb-rote Karte, ich habe eine starke Meinung zu diesem Gegentor, aber das war unnötig wie ein Kopf, dass du da eben mit 5 Mann nach links rückst in Unterzahl und dann irgendwie da einen Gegenpressing aufziehen willst gegen einen langen Ball, den du schon längst verloren hast.
Ja, und das stimmt schon, dass du darauf hinweist, dass bis zu der gelb-roten Karte wirklich Stuttgart wieder die Kontrolle übers Spiel zurück hatte. Das habe ich schon auch gesehen, weil auch Werder über fast die ganze Spielzeit es nicht hinbekommen hat, Angelo Stiller nicht immer wieder einen offenen Fuß zu lassen. Und der ist da halt einfach so gut darin, dann Pässe vor die Kette oder hinter die Kette zu spielen, trifft da sehr, sehr oft die richtige Entscheidung. Aber auf der anderen Seite war es eben auch so. Und bei dem Spiel dann in Unterzahl, das hat der VfB gut gemacht. Du hast aber halt auch gesehen, Werder braucht das eigentlich, dass sie hinter den Gegner spielen können. Denn dann können sie ihre Stärke ausspielen und das war halt dann nicht mehr möglich. Also sie haben es ja sogar noch probiert. Also Derek Köhn hat da dann, also er hat den Ball genommen und hat versucht, ihn hinter die Linie zu tragen und von da aus was zu machen. Lustigerweise hat das sogar zu einer Chance noch geführt, die dann geklärt wurde. Aber dieses Verteidigen vor dem 1:2, ist das jetzt was mal passiert oder also haben wir solche Tore, die auch so dann letztlich durchs Zentrum fallen, weil im Zentrum ist der Platz für Bittencourt und dann auch für den Laufweg. Habe die jetzt nicht auch ein bisschen zu oft gesehen bei Stuttgart? Ich weiß natürlich, ständig ändert sich die Kette hinten drin und das war ja auch in diesem Spiel wieder so. Aber irgendwie ist das doch auch wirklich einfach gar nicht Champions League, wie Stuttgart verteidigt.
Nee, auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch das eine Thema, da hast du recht, also dass sie immer wieder diese Probleme hatten. Und das war ja auch in der ersten Halbzeit schon ein Problem. Also es war nicht so, dass dieses Gegentor am Ende nicht ein Muster war, das du nicht gesehen hast, sondern dass halt Werder in diesen Raum vor die Kette gelangt ist und dann Berg sofort den Lauf hinter die Kette angesetzt hat. Das hat auch in der ersten Halbzeit schon zu zwei Chancen geführt und jetzt eben zur dritten Chance. Und das andere ist halt, dass sie nicht wissen, wann Schluss ist, so gefühlt. Weil es ist ja auch ein Muster, dass sie in der Schlussphase Gegentore kassieren, auch gerade beim Unentschiedenstand, wo man dann auch vielleicht dann mal noch so Unentschieden mitnehmen muss. Gerade bei so einem Spiel musst du halt einfach das Unentschieden mitnehmen, dankbar dann sein und dann kannst du nachhaltig über den Schiedsrichter aufregen. So, aber dass du es dann nicht machst, das ist ja auch häufig schon passiert, dass sie dann in der Schlussviertelstunde noch eben durch eine zu hohe Positionierung, durch irgendwie, weil sie es noch erzwingen wollten, den Konter zulassen und auch dadurch fehlen am Ende die Punkte auf die Champions League.
Definitiv. Und was würdest du zu Werder Bremen noch sagen? Wir wissen ja alle, dass du da jedes Spiel analysierst und einen sehr genauen Blick drauf hast. Ist das jetzt ein Saisonverlaufsthema, dass man da oben nochmal so rankommt? Ich meine, ich glaube, auch in der Hinrunde hat man gegen genau diese Gegner dann richtig angefangen zu punkten. Genau, da ist man dann mit 4 Siegen aus der Hinrunde rausgegangen. Klar, einmal nochmal unterbrochen durch Weihnachten, aber insgesamt war dann das Ergebnis so. Hat sich da auch was verändert bei Bremen, was das erklären könnte?
Also ein wichtiger Faktor ist gar nicht mal so sehr die Gegner bei Werder Bremen, weil sie haben ja zum Beispiel auch gegen Leverkusen einen Sieg geholt. Der wichtige Faktor ist, spielt ihre erste Elf oder fallen da Spieler raus? Und sei es durch Form oder auch durch Verletzungen. Und meine Lieblingsstatistik ist immer noch, dass mit Friedel kassiert Werder im Schnitt alle 30 Minuten Gegentor und ohne Friedel alle 70. Nee, andersrum. Also ohne Friedel alle 30 Minuten, mit Friedel alle 70 Minuten. Also der ist da schon der Fels in der Brandung hinten drin. Und Schmied ist jetzt auch momentan in herausragender Form. Und das werde ich noch nachher bei ein, zwei anderen Mannschaften benennen, das Thema. Es gibt Bundesligamannschaften, die sind, wenn sie ihre erste Elf haben und alles ausbalanciert ist und alle Spieler halt ineinander greifen, sind die Europa würdig. Und das ist halt auch Werder. Und Werder ist momentan mit dieser besten Elf. Und sie sind in einer Hinsicht sogar noch besser als in der Hinrunde, finde ich, weil Berg eben mit seinen tiefen Läufen noch ein sehr, sehr wichtiges Element reinbringt, das auch Ginmar in dieser Form nicht reingebracht hat, weil er ja nochmal ein klassischer Stürmer ist, der auch dann sofort den Weg zum Tor sucht und nicht das 1-gegen-1. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Facette, dass sie da noch eben eine Gefahr durch Schnellangriffe hinzugewonnen haben. Dass Werder Bremen auch in dieser Saison nicht mehr ein Team wird, das mit 60-65% Ballbesitz was anzufangen weiß, das ist auch klar. Das hat man dann eben nach dieser gelb-roten Karte gesehen. Aber wenn sie diese Spielverläufe haben, wie jetzt gegen Stuttgart, wo sie dann lange Zeit auch aus einem kompakten Ordnung kommen können, dann sind sie momentan schon sehr, sehr stark und auch mit dem Momentum aufzeigend, dass sie da Richtung Europa marschieren könnten.
Und die Art und Weise, wie Berg da komplett ruhig bleibt beim 1-1, das zeigt schon auch einfach, der ist gerade bei sich und lässt sich davon nicht irritieren, dass er nochmal 10 Meter erstmal laufen muss, bevor er dann zum Abschluss kommt, sondern er macht ihn dann einfach ins Eck und damit ist er dann auch unhaltbar. Und das bedeutet eben, dass Werder Bremen vorrückt auf Rang 9 und jetzt 3 Punkte Rückstand hat auf den 6. Tabellenplatz. Und wenn ihr so wollt, liebe Werder-Fans, 6 Punkte Rückstand auf die Champions League. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfL Bochum, dann kommt das Heimspiel gegen St. Pauli und man wird außerdem noch spielen gegen Union, Leipzig und Heidenheim. Das heißt, da sind auch noch sehr, sehr gute Defensivreihen mit dabei. Also St. Pauli definitiv, bei Union könnte man die 65% Ballbesitz dann wirklich bekommen. Und wer weiß, ob es dann im letzten Spiel in Heidenheim um den Europapokal für die einen geht und für die anderen dann um die Relegation. Also da können wir sehr gespannt darauf sein, aber es ist natürlich eine sehr positive Situation. 42 Punkte, das war der Endstand in der letzten Saison. Da könnte man jetzt drüber landen. Und für den VfB Stuttgart geht es jetzt darum, vielleicht auch noch über die Tabelle sich für Europa zu qualifizieren. 5 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Rang 6. Da geht es jetzt dann direkt zum 1. FC Union. Dann spielt man zu Hause gegen Heidenheim bei St. Pauli und zu Hause gegen Augsburg. Also auch da hart zu knacken der Defensivreihen werden auf den VfB zukommen. Wir sind mal gespannt, wie sich Stuttgart da schlägt. Und dann hatten wir ja noch die beiden Champions League-Teilnehmer Deutschlands im direkten Duell und beide haben sich ein bisschen die Wunden geleckt vor diesem Aufeinandertreffen. Der FC Bayern im Heimspiel zu Hause gegen Inter noch ausgeglichen, sehr spät im Spiel durch. Natürlich Thomas Müller, solche Geschichten und so weiter und so fort. Ihr wisst es. Aber dann ein Konter und 1:2 verloren und damit jetzt eine schwierige Situation fürs Ausgangsspiel. Nicht so schwierig allerdings wie für den BVB. Der wurde bei Barcelona von Barcelona richtig auseinandergenommen. 0:4. Unterlag der BVB dort. Und jetzt wussten die Bayern zu Anpfiff dieses Spiels, dass Leverkusen Punkte hat liegen lassen gegen Union und man hätte davon ziehen können. Und Dortmund wusste aber, dass zum Beispiel auch Mainz Punkte hat liegen lassen und man vielleicht wirklich nochmal auf den Champions League Platz vorrücken könnte und ins Visier nehmen könnte zumindest. So ist es vielleicht richtiger formuliert. Die erste Chance, die hat dann auch Julian Brandt. Er trifft allerdings nur das Außennetz. Dann allerdings übernimmt Bayern die Kontrolle. Kobel pariert allerdings die größte Chance von Sané und dann auch noch einen Kopfball von Sané. Stasinisic bekommt ebenfalls einen komplett freien Kopfball, setzt den aber drüber. Kurz darauf läuft Olise im Konter allein auf Kobel zu, der pariert aber wieder gut. Nach 30 Sekunden in der zweiten Hälfte wird schon wieder ein Schuss von Thomas Müller geblockt und dann kommt aber die 48. Minute und die bringt wirklich so ein bisschen Würze in dieses ganze Spiel. Riasson kann mit viel Zeit flanken und findet Maximilian Bayer, der sich am zweiten Pfosten durchsetzt gegen einen Kim, der sich komplett verschätzt, damit rechnet, dass Obik hingeht. Also was wir auf jeden Fall festhalten können ist, einer von beiden Spielern ist zum Ball ins Kopfballduell gegangen und damit war es eigentlich gar kein Duell mehr, das war nämlich Maximilian Bayer. Minjae Kim ist einfach stehen geblieben. Durch die Beine von Urbik köpft Bayer zum 1:0 ins Tor. Er wird dann danach auch ausgewechselt. Guerrero kommt und Stanisic rückt nach innen. Anton grätscht dann eine Hereingabe aufs eigene Tor, trifft allerdings nur die Unterkante der Latte und der Ball springt dann vor die Linie und nicht dahinter. Dortmund hat jetzt aber auch Chancen und das Spiel ist völlig offen. Auch nachdem Gnabry das Spiel innerhalb von nur 4 Minuten gedreht hat. Am linken Flügel geht er in der 65. Minute in den Strafraum, täuscht den Lauf an die Grundlinie an, passt dann auf Müller, der mit dem ersten Kontakt auf Guerrero legt, der das 1:1 erzielt, war super herausgespielt. Das Dribbling von Gnabry war entscheidend und dass Julian Brandt sich nicht in der Lage sah, mit Rafael Guerrero mitzugehen, werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und nur 4 Minuten später, 69. Minute, trifft dann Gnabry zum 2:1. Er geht ins Dribbling und damit erst an Brandt und dann an Can und Süle vorbei und vollendet wunderbar zum 2:1. Wie so ein heißes Messer durch die Butter ist er da gelaufen, mitten durchs Zentrum des BVB. Dieser Treffer tat allen Defensivliebhabern sehr weh. Dann klärt allerdings in der 65. Minute Bayern bei einer Ecke den Ball nicht richtig und Guirassy schießt wunderbar mit einem Seitfallzieher. Den pariert noch Obik stark, aber Anton kann den Abprall zum 2:2 einschießen. Also Guirassy gehört dieser Treffer zu großen Teilen. Und dann beginnt eine sehr, sehr interessante Schlussphase. In der 90. Minute zum Beispiel läuft Pascal Groß auf Jonas Obik zu. Er trifft eigentlich auch die richtige Entscheidung, nämlich ihn zu überlupfen, aber er macht es einen Tick zu ungenau und der Ball klatscht nur aufs Tor und nicht ins Tor. In der 92. Minute schießt Joshua Kimmich abgefälscht knapp am Tor vorbei und in der 93. Minute bekommt ehrlicherweise, unfassbarerweise Michael Olise einen komplett offenen Schuss nach einer Flanke. Volley ist natürlich schwer zu nehmen, er setzt ihn aber komplett vorbei und dann sind sie wahrscheinlich auch beide erleichtert, dass irgendwie abgepfiffen wird, denn das war am Ende sehr, sehr wild in beide Richtungen und so wird es dann eben 2:2, was natürlich aber Bayern mehr hilft als dem BVB. Tja, Kieran, was machen wir jetzt mit so einer Partie? Man kann ja festhalten, der FC Bayern hat gegen viele Teams in dieser Saison gewonnen, aber in 2 Spielen gegen den BVB nicht.
Ja, das ist also erstmal ungewöhnlich. Das ist jetzt das 3. Spiel in Folge, was Dortmund nicht verliert gegen die Bayern. Für mich aus BVB-Fan-Perspektive auf jeden Fall mal ein großer Win. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, mal nicht da komplett weggeklatscht zu werden in der Allianz Arena. Aber grundsätzlich mit einer vernünftigen Chancenverwertung oder mit einem Gregor Kobel, der keinen so fantastischen Tag hat wie an diesem Samstagabend, gewinnt Bayern München dieses Spiel. Das muss mindestens zur Halbzeit, ist da eigentlich, sollten die Bayern schon mit 1:0 führen. Und ich denke, dann passiert da auch nichts mehr so Wildes. Am Ende bin ich glücklich mit den Punkten, aber es gab trotzdem sehr viele Sachen, die mich aus BVB-Sicht sehr aufregen. Und darunter unter anderem Julian Brandt, und da muss ich unbedingt sprechen, weil ich habe hier in meinen Notizen einfach nur einen Caps Lock Julian Brandt stehen.
Ja,
weil, ja. Also bei Julian Brandt hat es jetzt aufgehört, also dass es offensiv gut ist, hat schon lange aufgehört, aber jetzt wird es auch noch defensiv richtig, richtig schlimm, weil der ist in beiden Toren irgendwie mit drin. Es sind extrem viele Ballverluste. Also wenn der im nächsten Spiel noch in der Startelf steht, verstehe ich sehr, sehr vieles nicht mehr. Ich finde, dieses Spiel sollte spätestens der Punkt sein, an dem es sich für ihn rausrotiert aus der Startelf.
Hm. Ich weiß nicht, Tobi, ob du das Spiel auch gesehen hast. Ich gehe fast davon aus, ja. Muss man ja sehen. Es ist
natürlich,
ja, der,
habe ich das gesehen, ja.
Es ist ja der Gipfelkracher.
Es ist halt der Gipfel, es ist ja der Klassiker.
Aber ich wollte es doch extra nicht sagen.
Na gut. Ja.
1-8.
Ich habe es nur ironisch gesagt, deswegen.
Ah, okay, das ist erlaubt.
Das zählt.
Kannst du das nachvollziehen? Also Julian Brandt wird ja auch sagen, wenn wir ihn jetzt hier in der Runde hätten und es vielleicht auch keine öffentliche Runde wäre, würde er ja auch sagen, ja klar, da hätte ich mit hinterhergehen müssen. Aber kannst du das erklären, warum das dann in so einem wichtigen Spiel passiert?
Kann ich nicht erklären. Also ich kann erklären, dass es ja, die Bayern haben es schon in der ersten Halbzeit gesehen, habe ich das Gefühl gehabt. Der war ja immer schon in der ersten Halbzeit Stanisic häufig, der sehr weit eingerückt ist, noch weiter als die Bayern das normalerweise machen. Also die spielen ja schon mit eindrückenden Außenverteidigern, aber er ging dann sehr häufig da in den Raum, hat das natürlich nicht ganz so ausspielen können. Und dann nach der Pause diese Wechsel dann direkt mit Guerrero und mit Gnabry, die waren dann voll drauf ausgezielt. Wir gucken, dass wir Guerrero in die Position hinter Brandt bekommen. Dann muss irgendein Verteidiger rausrücken und dann können wir auf der Seite Gnabry 1-1. Und das hat ja exakt zweimal genau funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also beide Tore fielen ja wirklich nach diesem Muster. Also hat sich irgendjemand da auf der Bank da sich was Cleveres überlegt und es ging auf. Da hat sich dann wahrscheinlich selbst auf die Schulter geklopft. Und dann kann ich aber nicht richtig erklären, warum das so ist. Also natürlich ist diese Rolle in einem 5-3-2 als Achter nicht die Traumrolle von Julian Brandt. Das muss man da immer fairerweise dazu sagen. Er ist halt nicht der geborene Achter, der eben den defensiven Blick hat. Er ist eben ein Spieler, der sich auf der 10 durchaus wohler fühlt, auch gerade wenn er halt nicht so viele Defensivaufgaben machen muss. Auch in so einem Spiel, wo halt Bayern eigentlich die komplette Kontrolle über 45 Minuten hat, wo wir Dortmund gar nicht mehr rausschiebt, das ist halt kein Brandspiel. Das soll jetzt aber nicht als Ausrede gelten, warum er da jetzt dann nicht hinterherläuft, weil das ist natürlich das Minimum, aber der Brand läuft halt nicht nur dem Ball nicht hinterher, er läuft auch seiner Form hinterher.
Oh, uiuiui. Aber ja, sehr wahr.
Sehr schön, sehr schön. Und man muss sagen, die Achter verursachen damit bei Dortmund einen Großbrand.
Oh.
Naja, ich gebe zu. Ich habe versucht, auf das Niveau von Tobi Escher zu kommen. Es ist mir nicht gelungen, anders als dem BVB, der aufs Niveau von Bayern irgendwie gekommen ist. Weil bei Bayern kann man ja dieselben, also natürlich, also ich würde dir zustimmen, Kieran, wenn wir dieses Spiel 10-mal spielen, dann gewinnt es wahrscheinlich Bayern schon 6-mal oder 5-mal, weil sie hatten das Gros der Chancen. Aber sie haben sie ja nicht genutzt und vor allem die Defensive der Bayern, also holy moly, viel Spaß bei Inter.
Gerade einen Kim, also ich habe nochmal geschaut, es gibt, also der ist ja komplett drin bei dem 0-1, so, da muss er auf jeden Fall besser decken. Und es gibt bei SofaScore gibt es diesen Stat, so Errors leading to goal, und da ist das der 6. von Kim in dieser Saison. 4-mal Bundesliga, 2-mal Champions League, und das ist dann halt für einen Spieler, der auf dem Niveau beim FC Bayern spielt, halt auch einfach zu viel, wenn dann da 6 Gegentreffer direkt auf seine Kappe gehen, wie auch dieser. Und ich finde ihn grundsätzlich oft auch irgendwie zu ungestüm ein bisschen. Man muss auch sagen, dass das fast auch das Spiel entschieden hat, dass Kompany früh versteht, wie er wechseln muss und Kovac nicht unbedingt. Da hätte ich mir auch schon früher andere Wechsel gewünscht. Das hat ja fast das ganze Spiel entschieden an sich.
Ja, interessanter Punkt. Also Kovac wechselt dann erst nach dem 2-1, dann Chukwuemeka und Metscher ein und nimmt dafür Özcan und Brandt raus und hinten raus bringt er nochmal Tempo für mögliche Kontergelegenheiten. War der Ansatz von Kovac vielleicht ein bisschen zu konservativ und zu sehr drauf gesetzt, wir halten hier defensiv Stand und können dann umschalten?
Ja, also ich glaube, also in meinem Wunschmittelfeld spielen Pascal Groß, der jetzt nicht zwangsläufig der Wunschspieler ist, aber halt gerade da, und dann Mecha und Chukwuemeka, die aber beide laut Kovac nicht bei 100% waren und deshalb erstmal draußen waren. Ich hätte sie mir trotzdem früher gewünscht. Und genau, und auch in der Startelf war ja auch dann gesagt, gab es ja den Artikel, dass er Abwehrverweigerer, Zitat, auf der Bank sitzen lässt, womit Gittens und Adeyemi gemeint waren als Resultat aus dem Barcelona-Spiel. Grundsätzlich fand ich den Ansatz nicht verkehrt, weil gerade ein Maxi Bayer plötzlich in der Doppelspitze sehr, sehr gut funktioniert. Wer hätte damit rechnen können? Aber was gerade am Anfang des Spiels nicht gut funktioniert hat, ist dann die langen Bälle auszuspielen, wo häufig Maxi Bayer als Zielspieler gesucht wurde. Was, wenn man ein Guirassy hat und ein Maxi Bayer, nicht die Idee sein sollte, die Bälle auf Maxi Bayer zu spielen. Ich glaube, da ist auch viel Potenzial gerade in den ersten 20 Minuten wirklich verschenkt gewesen.
Ich würde auch sagen, dass die erste Halbzeit Kovac sicherlich nicht gefallen hat. Nee, weil sie wollen ja verteidigen auch, und das ist ja auch Kovac Ding, aber Kovac will ja auch immer aktiv verteidigen. Also die Mannschaft soll ja aktiv bleiben. Und ich fand schon, in der ersten Halbzeit sind sie häufig komplett passiv geworden. Also dann sind sie nicht mehr rausgerückt, wenn die Bayern den Rückpass gespielt haben, sondern sind dann am eigenen Strafraum verharrt. Und dann hat man es den Bayern auch leicht gemacht, sich den Gegner zurechtzulegen. Und die 40% Ballbesitz hatten dann eigentlich nur, weil sie dann noch 3-4 Pässe hinten spielen konnten, bis der lange Ball gekommen ist, der dann eh weg war. Mhm. Und das, finde ich, haben sie nach der Pause besser gemacht. Zunächst noch im 5-3-2 weiterhin, weil sie dann eben rausgeschoben sind, auch vorne raufgegangen sind ein Stück weit. Und dann später, als sie dann auf so ein 5-4-1-3-4-3 umgestellt haben, hat das noch besser geklappt. Dann haben sie auch die Halbräume geschlossen bekommen. Ich finde, dann waren sie endgültig so richtig im Spiel. Schlussviertelstunde hatten ja beide Mannschaften ihre Chancen, fand ich. Das war ja dann ein sehr, sehr offenes Spiel. Und da hätte ja auch Dortmund das Spiel für sich entscheiden können. So ist es ja nicht. Dementsprechend glaube ich schon, dass das von Kovac in der ersten Halbzeit gar nicht so gewollt war, sondern eher die Mannschaft das ein bisschen falsch interpretiert hat. Vielleicht halt nach dem Barcelona-Spiel die Rückkehr zum 5-3-2. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hinten tief stehen und sicher verteidigen.
Man hatte ja sogar fast manchmal den Eindruck, dass das auch zur Chancenverwertung von Bayern beigetragen hat, dass die wieder und wieder relativ einfach in den Strafraum gekommen sind. Ist natürlich extreme Sofa-Perspektive, aber das hat man ja schon manchmal bei Teams gesehen, dass dann so die letzte Konsequenz doch ein bisschen fehlt. Und dann gibt es natürlich auch den Fakt, dass halt Harry Kane auch in diesem Spiel seine guten Chancen nicht nutzt. Ob man da drauf so rumreiten muss, wie es jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Das ist natürlich noch eingefärbt von der Großchance gegen Inter. Also ich verstehe schon, woher das kommt. Aber wenn du gleichzeitig mit Sané und Olise zwei hast, die auf den Flügeln in der ersten Hälfte vor allem so viel Betrieb machen, mit Müller dann halt jemanden, der halt immer in dem Raum ist, in dem er dann gebraucht wird, weil er halt einfach Thomas Müller ist, plus alle anderen sind ja auch sehr, sehr offensiv gewesen. Also es war auch eigentlich ein riskanter Ansatz von Bayern Seite, gerade wenn wir dann die Probleme sehen, die man dann in der zweiten Hälfte bekommen hat. Und in der ersten Hälfte gab es auch die Situation, da verliert ja Kim schon einmal den Ball, holt ihn dann aber gerade noch wieder, also er repariert seinen eigenen Fehler. Aber das war schon interessant, auch von Bayern-Seite aus zu sehen und gleichzeitig aber die defensiven Probleme völlig, also es ist eigentlich nicht erklärbar. Also diese Chance von Pascal Groß, also dass die möglich ist, dass der so diese Freiheit hat, diesen Lupfer zu setzen und das ist halt wirklich dann einfach nur Pech, dass der drüber geht und dann geht da Dortmund mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mit einem Dreier raus und Kieran wäre hier oben ohne gesessen.
Hätte ich vielleicht gemacht, aber bist du dir, weil du das vorhin gesagt hast, bist du dir wirklich sicher, dass dieser Lupfer die einzig richtige Entscheidung war? Weil ich hatte das Gefühl, dass ich lieber was anderes gesehen hätte. Kann man natürlich immer sagen, wenn die Situation, wie es gemacht wurde, nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn er den Ball da runternimmt und nicht direkt diesen Lupfer versucht, hast du da eher ein Tor als
dabei. Ja, also klar, das kann man so sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es noch genau richtig abgespeichert hatte, aber in meinem Kopf war es so, dass er quasi ja der Ball ist ja aufgesprungen einmal und mit dem Lupfer nimmt er ihn ja zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Für jeden anderen Schuss musst du den Ball noch ein bisschen weiter runterkommen lassen und dann wird der Winkel noch spitzer. Und ich fand so, wie Urbich da stand, Urbich hat sich groß gemacht, Urbich hat auch durchaus auch den Lupfer verteidigt, aber hat es halt nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch davon geprägt, dass Lothar Matthäus in der Sekunde gesagt hat, jetzt muss er lupfen. Und dann hat er gelupft. Vielleicht bin ich auf einmal Matthäus jünger. Wer hätte damit gerechnet? Naja.
Ja, also am Ende ist glaube ich, das Unentschieden schon teilweise ein bisschen schmeichelhaft. Es wäre vielleicht too much gewesen. Aber natürlich ärgert man sich dann und hängt sich an dieser Situation irgendwie noch ein bisschen auf.
Klar. Und was machen wir mit Blick auf die Champions League? Also, um mal mit den Bayern anzufangen, Tobi, Vincent Kompany sagt nach dem Spiel, ich bin eigentlich relativ entspannt, weil wir haben uns jetzt gegen zwei sehr gute Teams 48 Schüsse herausgespielt. Kann man so sehen, aber wärst du auch dementsprechend entspannt?
Nee. Ich glaube aber auch, das ist die Zeit durch, dass wir neue Erkenntnisse zu den Bayern gewinnen. Weil ich glaube, das, was wir bei den Bayern jetzt sagen können, ist das, was wir immer schon runtergebetet haben. Sie sind sehr gut darin, sich Chancen zu erspielen. Sie haben ein sehr offensives System. Das Positionsspiel funktioniert in 9 von 10 Spielen herausragend gut, also so, dass sie sich wirklich konsequent Chancen erarbeiten, selbst gegen starke Gegner. Aber das geht halt nur mit viel Risiko. Du kannst ihre Manndeckung manipulieren, auch das geht aufgrund der individuellen Klasse sehr oft gut. Aber es gibt in jedem Spiel 3 bis 4 Szenen, in denen es eben nicht gut geht, wie eben das 0-1 von Borussia Dortmund, wo sie es eben durchgespielt bekommen über rechts und dann die Flanke an den zweiten Pfosten. Und auch diese Flanken an den zweiten Pfosten sind ja ein Mittel, das sich so häufig wiederholt, dass du so häufig gesehen hast. Und du kannst einfach sagen, in jedem Spiel wird es 2 bis 3 Szenen geben, in denen der Gegner eine 3-gegen-3 oder sogar eine 4-gegen-3 konterfährt. Erst recht, seitdem Davis verletzt ist und eben nicht mehr das balancierende Glied da ist vor der Abwehr. Und ja, das wird auch jeder gegen Inter passieren. Also gegen Inter wird Chancen haben und dann ist die Frage, wer macht die Chancen rein? Macht Bayern mal eine von ihren 25 Schüssen oder 48 Schüsse oder was das da waren, auf die sie so stolz sind, rein? Oder machen sie daraus wieder nur 3 Tore aus 48 Schüssen? Oder macht Inter dann eben das frühe 1-0 und schafft es dann, das Spiel so kalt zu stellen? Dementsprechend Prognose schwierig, aber neue Erkenntnisse durch das Dortmund-Spiel jetzt auch beschränkt. Mhm.
Und was machen wir mit dem BVB, Kieran? Also, dass da die Ausgangslage ganz schlimm ist, ist ja klar, bei 0-4, ist jetzt aber auch ehrlicherweise nicht so komplett überraschend gegen Barca. Da haben auch schon andere Teams 1-4 verloren, nämlich zum Beispiel der FC Bayern. Aber jetzt hat man ja mit diesem Spiel auch letztlich, also ich würde sagen, die Champions League ist schon mehr oder weniger weg. Bei 6 Punkten Rückstand, das wird jetzt sehr schwierig. Immerhin ist Europa noch drin. Na, ich sehe schon, du schwankst mit dem Kopf. Also du hast noch Hoffnung. Die Hoffnung konnte dir noch nicht genommen werden. Das freut mich auch ein bisschen für dich.
Ja, also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Delusion, aber beim BVB weiß man nie. Am Ende der Saison ist man immer wieder irgendwie auf irgendeiner Position, die einen dann doch wieder in die Champions League bringt. Das ist bisher immer so, mal gucken. Aber jetzt realistischerweise kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt im Rückspiel im Westfalenstadion noch irgendwas ganz Wildes passiert. Ich denke, das sollte man noch für die Vibes mitnehmen. Vielleicht sich nicht komplett so abschießen lassen, wie man es im Hinspiel gemacht hat, weil das war dann halt auch gegen die beste Mannschaft der Welt vermeintlich auch ein bisschen desolat auf vielen Ebenen. Ich glaube, das Spiel ist nur noch für die Vibes. Ich hoffe, vielleicht holt man sich da noch ein Unentschieden, das ist vielleicht gut für den Kopf und dann kann man das noch mit in die Bundesliga nehmen. Ich würde jetzt nicht rangehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier B11 und schon. Ich glaube, das wäre irgendwie ein falscher Ansatz. Ich glaube aber auch nicht, dass da groß noch was geht. Bisschen was mitnehmen und dann Fokus danach auf die Bundesliga. Und ich glaube, dann ist auch das Viertelfinale erreichen in der Champions League, kann man einen Haken hintermachen und als vernünftige Champions-League-Saison abstempeln.
Mhm. Möchte es hier nur einmal zu Protokoll geben, auch wenn es nicht das Thema dieser Sendung ist, aber mich hat die Aufstellung von Kovac im Champions League Hinspiel nachhaltig verstört.
Ja.
Auch weil er mich hat blöde dastehen lassen, weil ich in allen meinen Vorschauen, die ich gemacht habe, auf das Spiel immer nur von 5-3-2 geredet habe und dann spielen sie 4-2-3-1. Und da war halt, passiert mir selten, dass ich mit sowas recht habe, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gewusst, das wird nicht gut gehen, weil das war viel zu offensiv und das war völlig klar, dass sie mit einer Viererkette dann nicht es schaffen werden, Rafinha und Jamal ordentlich zu verteidigen. So, wollte nur einmal zu Protokoll geben kurz. So.
Ja.
Natürlich, das war nötig, weil ich habe da so aber viele Vorschauen gemacht auf dieses Spiel und er macht da das, was
aber das keiner recht hat. Allen so. Das ist
ja, da kriegst du einen Haken hinter von mir. Ich saß da bei den Kollegen von Calcio Berlin im Stream und ich habe das mir angeguckt und ich dachte so, was geht hier ab? Ja, also, es ist, das war mir auch schon klar.
Aber wirklich, also ich habe es auch gesehen und ehrlich gesagt, es ist jetzt ein bisschen gemeint, aber mein erster Gedanke war, hatte er wieder eine Idee. Na, das wird schief gehen. Weil, also was eigentlich Niko Kovac gut kann, ist, Dinge, die zur Stabilität geführt haben, fortzuführen und zu erkennen, was quasi seine Teams stabil macht. Was er nicht kann, meiner Meinung nach, in Summe ist, sich Matchpläne überlegen, wo er Dinge wesentlich verändert auf den Gegner hin anpasst. Zumindest habe ich da jetzt schon lange kein Spiel mehr gesehen. Deswegen, ich fürchte, da ging es uns allen gleich und ich habe aber auch niemanden anders, also ich habe keine andere Meinung gelesen vor diesem Spiel. Dass es dann halt genauso bitter wurde, wie es zu befürchten war, das ist eben schade. Aber du hast ja recht, in der Liga ist noch alles möglich, denn man spielt unter anderem nach diesem Barca-Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten. Man wird zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Gladbach liegt gerade 2 Punkte vor Dortmund und könnte ja nach diesem Spiel dann auf jeden Fall schon mal hinter Dortmund liegen.
Traditionell ist das ja auch immer ganz gut auf Dortmunder Seite, das Duell.
Das ist wohl wahr. Und Gladbach kommt jetzt auch gerade nicht aus einer Stärkeperiode heraus. Danach geht es nach Hoffenheim, zu Hause gegen Wolfsburg, zu Leverkusen und dann zu Hause gegen Holstein Kiel.
In der Hoffenheim im Saisonendspurt, wenn es um noch was geht, ist eigentlich auch traditionell dann auch wieder nicht so gut.
Man kann bei allen Spielen, ehrlich gesagt, kann man sowohl das Gute wie das Negative aufmachen. Aber das ist ja das Schöne am Fußball. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Wir wissen auch nicht, was der FC Bayern machen wird. Jetzt dann bei Inter und dann wird man danach in Heidenheim spielen. Für den FCB bedeutet dieses Unentschieden, dass man weiter 6 Punkte Vorsprung hat bei noch 5 Partien auf Leverkusen. Das sieht natürlich noch gut aus, aber hätte auch besser sein können in einer idealen Welt. In der realen Welt machen wir hier einen kurzen Cut und ich erzähle euch, was es in dieser Woche im Rasenfunk zu hören gibt. Die Fokus-Sendung zum SC Freiburg, die ist ja schon erschienen. Es gibt noch eine Sendung zum Spieltag der Frauen. Auch da hatten wir ein Spitzenspiel. Da hat es natürlich keiner der Verantwortlichen vom FC Bayern hingeschafft. Na klar, wenn da die Bayern-Frauen die Meisterschaft gegen Eintracht Frankfurt mehr oder weniger eintüten, das kann man sich nicht angucken, aber dann gegen Dortmund waren sie alle da, da sind wir ja dann doch beruhigt. Es waren aber einige interessante Spiele, unter anderem hatten wir den Kracher im Abstiegskampf, Jena gegen Potsdam, und das alles werden wir besprochen haben am Montagabend, dann wird diese Sendung erscheinen und dann wird noch ein Tribünengespräch erscheinen. Ich habe mit Lena Kassel und Katrin Lengert über ihre Bücher geschrieben, das von Lena ist jetzt schon erschienen, das von Katrin kommt im Juni und da geht es um Frauen und ihren Weg im Fußball, an ihren Beispielen, an ihren Biografien und welche strukturellen Nachteile sie da erfahren haben. Das Rasenfunk-Q&A, das zweite Tribünengespräch, das ich euch angekündigt hatte in der letzten Sendung, das müssen wir krankheitsbedingt verschieben. Kann ich gerade noch nicht sagen, wann das dann aufgenommen wird. Was ich euch auch sagen kann, ist, dass die nächste Spieltagssendung nicht von mir moderiert wird, sondern von Eva-Lotta Bohle. Und in der nächsten Woche wird es dann auch keinen Schwerpunkt geben. Da bin ich in einem kurzen Osterferienbreak, den ihr mir hoffentlich gestattet. Denn ihr wisst ja, alles, was ihr im Rasenfunk macht, ist Paywall-Werbe- und sponsorenfrei und von euch finanziert. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Markus Schwemer, Klaus Köstner, Yannick, Fabian, Maurice und Richard TRK. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und dann gibt es da den Unterstützen-Button. Und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Da findet ihr auch die neue Kontoverbindung. Bitte eure Daueraufträge umstellen. Und dann ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und ich gehe davon aus, dass es auch für euch in Ordnung ist, dass es dann mal einen Schwerpunkt weniger gibt, wenn ein kleiner Verschnaufpausenurlaub angesagt ist. Ihr könnt eh nichts dagegen machen, ehrlicherweise. Und danke auch für euer Feedback zu den letzten Sendungen. War sehr interessant, was ihr alles so zu erzählen hattet zum Borussia Mönchengladbach-Schwerpunkt, den wir mit Hanna Gobrecht aufgenommen haben. Freut mich sehr, dass die Sendung so gut ankam. Wir springen zurück in den Spieltag und wir springen zurück in den Tabellenkeller. Denn da gab es noch ein Duell vom VfL Bochum gegen den FC Augsburg. Es geht eigentlich gut los für den VfL, Sissoko schießt noch über das Tor und dann schenkt allerdings Bochum den Gästen die Führung. In der 16. Minute verliert Masuras im eigenen Ballbesitz den Ball, Esende legt ihn sich zurecht und schießt, Bernardo fälscht den Ball dann auch noch so ab, dass Timo Horn wirklich keine Chance hat und der Gustav Ganz der Liga führt mit 1:0. Was dann folgt, ist eine ganze Reihe von Chancen für den VfL Bochum. Paslak schießt knapp am Tor vorbei. Horn rettet allerdings auch gegen Claude Maurice. Dahmen klärt klasse einen Kopfball von Sissoko. Ordetz rettet für seinen Keeper nach einem Kopfball von Jakic. Also Augsburg ist schon auch noch weiter in der Partie. Und nach der Pause ist es dann aber vor allem, dass dann nur noch Bochum offensiv zu sehen ist. Und daher kommen dann auch die vielen Spielberichte in diese Richtung. Dahmen pariert super gegen Masuras. Und rund um die 60. Minute hat Bochum eine sehr, sehr gute Druckphase. Und die führt dann auch zum Ausgleich. Paslak nimmt eine Ecke am Strafraumrand an und flankt auf Hofmann am zweiten Pfosten. Und der köpft aus kurzer Distanz ein zum 1:1. Dann rutscht Ordetz knapp an der Flanke von Kraus vorbei. Meier hat die erste Chance der zweiten Hälfte für Augsburg und kurz darauf fliegt er vom Feld. 78. Minute, ihm verspringt ein Ball und enttrifft Bernardo mit offener Sohle auf der Wade. Martin Petersen hatte das falsch bewertet, er ist gelb gegeben. Daniel Siebert schickt ihn raus an den Bildschirm und Martin Petersen ändert die Karte auf rot. Jetzt spielt Bochum im Überzahl. Bochum drückt in der 89. Minute, trifft Panevik nur den Pfosten und in der 90. Minute Da denkt sich Bochum, also jetzt haben wir schon mal einmal schlecht verteidigt, komm, das machen wir nochmal. Über den rechten Flügel will Augsburg entlasten, Tietz zieht nach einem Abschlag von Damen alle Spieler auf sich und niemand geht mit Matt Kümmür mit, der ist komplett frei, bekommt dann auch den Ball von Tietz, sehr, sehr schöner Pass und dann bleibt vor allem dieser sehr junge Spieler ultra cool, schiebt ein zum 2:1. Es gibt eine 9-minütige Nachspielzeit, natürlich noch weitere Paraden von Finn Dahmen, denn das gehört zu gutem Ton, sowohl beim FC Augsburg als auch zu diesem Spiel. Vor allem zweimal gegen Pannewick rettet er noch. Und dann, Tobi, ist es geschafft und der FCA gewinnt tatsächlich dieses Spiel mit 2:1. Also alle Augsburg-Fans unbedingt Lotto spielen. Es ist der Perfect Storm, alles kommt zueinander. Und aus Bochumer Sicht ist das aber halt richtig, richtig bitter. Denn in Überzahl mit so vielen Chancen, auch hier haben wir 25 Schüsse, also sie haben quasi eine FC Bayern-Leistung offensiv abgeliefert, um es mal so zu sagen. Kann man das denn erklären, was da in Bochum passiert ist?
Ja, Bochum hat die Chancen nicht gemacht. Das ist, glaube ich, die Erklärung, die man da finden muss. Es passiert ungefähr 10-mal die Saison, dass mein Chancenzettel nicht ausreicht, weil so viele Chancen im Spiel passiert sind. Das war jetzt ein Spiel davon. Also die zweite Halbzeit ging komplett an Bochum. Man kann zu Augsburg noch zugutehalten, dass sie wirklich gut in das Spiel gestartet sind, fand ich. Also ich fand, in der Anfangsphase haben sie durchaus was auf den Ball angefangen zu wusst, haben dann das 5-3-2 gemacht, aber haben das dann so ein bisschen gewandelt zu so einer Viererkette im Aufbau und Jeka ist dann, glaube ich, immer abgekippt und Giannoulis ist sehr, sehr weit vorgeschoben, war da sehr, sehr offensiv, hat dann auch sehr viel Drang nach vorne, wie man ihn halt kennt, sehr viel Tempo gebracht und ich fand, die Führung war gar nicht unbedingt unverdient und die erste halbe Stunde, eigentlich auch die ganze erste Halbzeit war Augsburg gut im Spiel drin. Sie haben dann halt das gemacht, was halt jede Mannschaft in der Bundesliga macht mit der Führung im Rücken. Sie haben sich dann zurückgezogen, gesagt, dem Gegner, mach mal. Und dann ist halt Bochum wirklich mit jeder Minute mehr ins Spiel gekommen und hat halt mit jeder Minute mehr verstanden dann irgendwann, wie müssen wir über den Flügel spielen, dass wir nach vorne kommen, wie müssen wir das Tempo anziehen, wie kriegen wir Masuras ins Spiel, der da sehr, sehr weiträumig war, sehr weit immer auf die Flügel ausgewichen ist und dann ins Zentrum gegangen ist. In der zweiten Halbzeit haben sie dann auch noch ihr Pressing so ein bisschen angepasst, dass sie halt wirklich vorne Druck ausüben konnten. Ich fand dann, die zweite Halbzeit ging dann komplett an Bochum. Also da gab es dann überhaupt kein Aufbäumen mehr von Augsburg, sondern es war wirklich so eine Flanke nach der nächsten in den Strafraum rein. Auch nach Standards war Bochum sehr, sehr gefährlich. Haben dann halt die Tore nicht gemacht. Auch in Überzahl haben sie die Tore nicht gemacht. Und dann gab es diese eine Szene, die sie nicht gut verteidigen dann am Ende, wo sie dann zu aufgerückt sind, zu sehr auf den Führungstreffer spielen. Und zack, passiert es.
Ich meine, das ist natürlich auch eine Qualität von Augsburg. Also du willst ihnen das nicht geben. Also
doch, ja, sie haben einen guten Torhüter, das ist eine Qualität, ja, also da hast du schon recht, ja.
Nein, ich meinte jetzt das Tor, ehrlich gesagt. Also so Tor, wie Olli Börk hat sehr viel Zeit hat nachzudenken, ob er wirklich gegen Nübel jetzt trifft, so hat Mert Kömer auch sehr viel Zeit nachzudenken und macht das halt genauso lässig. Und das ist bei so einem jungen Spieler dann schon nicht schlecht.
Ja, aber du hast dann schon wirklich das Gefühl gehabt, dass Bochum ja auch wusste, sie müssen das Ding jetzt gewinnen und dass sie sich ja auch in der Zeit davor mit Überzahl in einen gewissen Rausch gespielt haben. Und dann hast du diese Situation, wo der Ball auf Augsburgs rechte Seite kommt und dann einfach die gesamte Abwehr dahin drückt, weil sie halt alle wirklich so heldenhaft diesen Ball jetzt erobern wollen, wieder nach vorne wollen, aber keiner denkt mehr drüber nach, was passiert da eigentlich dann, wenn das nicht klappt. Und Kümmür war dann ja auch sehr einfach, du hast sehr allein und du hast recht, ja, er macht das dann gut und er macht das dann clever dann in der Situation. Aber das darf dir als Bochum vielleicht auch nicht passieren. Andererseits finde ich das noch entschuldbarer als das, was Stuttgart passiert ist, weil Bochum eine Mannschaft ist, ein Abschiedskandidat, der mit dem Rücken zur Wand steht und hier halt wirklich den Sieg gebraucht hat und auch wirklich diesen Sieg sich halt hart erarbeitet hat. Er hat eigentlich in der zweiten Halbzeit nur halt die Chancen nicht gemacht hat. Und Finn Dahmen hat da wieder einige Paraden aufs Parkett gelegt, die dafür sorgen, dass Augsburg dasteht, wo sie aktuell stehen. Das muss man ja auch ganz klar so benennen.
Ja, das stimmt definitiv. Und dieser Pfostenschuss von Pannewick zum Beispiel, das ist halt so der Klassiker. Auf der einen Seite Pfosten, auf der anderen fängst du dir dann diesen doofen Gegentreffer. Ich weiß auch gar nicht, ob man zu Bochum noch so arg viel mehr sagen kann, weil du kannst bei relativ vielen Spielern sagen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Also Ordetz war offensiv fast wichtiger als defensiv, weil jeder zweite Standard auf Ordetz ging und er dann irgendwas mit dem Ball machen sollte, meistens nach Innenköpfen. Und das hat er gut hingekriegt. Sissoko hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Philipp Hofmann war auch wieder der, den man sich gewünscht hat. Masuras, ehrlicherweise, da hatte ich bei 2-3 Aktionen das Gefühl, ja, also einen Lauf hat er jetzt nicht mehr. Den hatte er gegen Leipzig, aber
Hat ja auch das Tor eingeleitet, das 1-0 durch einen Ballverlust, der eher unnötig war. Aber ich fand schon, ich habe ihn jetzt auch sehr häufig in der zweiten Halbzeit auf meinem Chancenzettel, weil er eben im Strafraum eine Präsenz hatte. So interessanterweise, Hofmann hat zwar das Tor gemacht, aber Masuras hat mehr Flanken auch bekommen und hat auch, Bochum hat da auch sehr gut variiert, finde ich, zwischen flachen Flanken, zwischen Bälle in den Rückraum und zwischen hohen Flanken. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und da fand ich ihn dann gut, aber du hast schon recht, es gab auch zwei, drei Szenen, in denen er nicht so optimal war, zum Beispiel beim Gegentor.
Und was ich wirklich interessant fand, war, dass Augsburg, die ja in der Strafraumverteidigung, habe ich die schon sehr oft gelobt in der Saison, und das hat mir in dem Spiel ehrlicherweise gar nicht gefallen. Also du hast es gerade schon angesprochen, Masuras wurde da oft gefunden, da gab es zum Beispiel mal ein Kopfball von ihm, der geht dann vorbei, da verliert ihn Janulis völlig aus den Augen. Immer wieder haben, also Matsima war fast stabiler, auch als Rovaleo, der hat es auch nicht immer hinbekommen. Also in dem Spiel mehr noch als in vielen anderen war es halt wirklich Finn Dahmen, der da die Punkte für Augsburg festhält. Das fand ich interessant, weil eigentlich können sie das und haben auch die entsprechenden Spieler dafür. Eigentlich sind sie auch in der Lage, zweite Bälle einzusammeln, aber in dem Spiel war echt, vor allem in der zweiten Hälfte, alles dann auf Bochumer Seite. Und deswegen war ja der Druck auch so hoch, glaube ich.
Ja, normalerweise würden wir auch jetzt schimpfen, Bochum 30 Flanken. Und sie haben ja auch sehr, sehr viel über die Flüge gespielt. Da ging ja dann irgendwann kaum mehr was durchs Zentrum, sondern da haben sie dann wirklich versucht, jeden Ball direkt, auch teilweise Longline, den Flügel lang zu spielen. Mhm. Aber es hat halt funktioniert. Es hat halt funktioniert, weil Augsburg das nicht richtig geklärt hat, weil der zweite Ball, wie du gesagt hast, war sehr, sehr häufig bei Bochum. Das war auch in der ersten Halbzeit noch anders. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie das in der ersten Halbzeit ganz gut hinbekommen haben, fand ich, Augsburg. Mhm. Da auch sehr, sehr viel aufgesaugt haben, auch die Verteidiger da im richtigen Moment rausgerückt sind, und in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Das war nicht so typisch Augsburg. Also es war wirklich auch keine gute Augsburger Leistung. Also häufig hast du ja dann Augsburger Spiele, die konntest du dir nicht angucken, aber du konntest dann am Ende verstehen, dass sie 1-0 gewonnen haben, weil das eben genau der Plan war, dass du es dir nicht angucken kannst. Dieses Spiel war rasant und es ist halt wirklich viel passiert auch in dem Spiel, auch in der ersten Halbzeit schon. Aber Augsburg hat sich das dann dadurch selber schwer gemacht ein Stück weit, weil sie hätten ja auch einfach besser verteidigen können nach der Führung, und dann wäre da nicht so viel passiert. Aber sie haben sich, glaube ich, auch von diesem Atmosphäre so ein Stück weit anstecken lassen, weil die Atmosphäre war, glaube ich, schon sehr pro Bochum, und das ist nach das 1-1 war auch so ein richtiger Brustlöser. Mhm. Und auch von der Bank weg kam jetzt eigentlich nicht so viel bei Augsburg. Kümmer dann klar mit dem Tor. Aber das ist ja auch sehr spät erst eingewechselt wurde. Meier auch eingewechselt, dann wurde Rot runter. Also eigentlich lief alles für Bochum, deswegen dreifach ärgerlich, dass es nicht geklappt hat.
Ja, das stimmt. Das muss man so sagen. Und gleichzeitig hast du aber auch Bochum schon nach dem 1-1 angemerkt, wie kräftezehrend das alles auch war. Weil direkt nach dem 1-1, da war dann die Druckphase erstmal wieder weg, dann haben sie sich auf einmal wieder tiefer fallen lassen, bis sie dann gemerkt haben, ach so, nee, von Augsburg kommt heute gar nicht so viel, wir können die wieder hinten reindrücken. Und ich glaube, dass die Dinge, die gut funktioniert haben bei Bochum, eben auch ganz viel mit Wolf und Janulis zu tun hatten. Also als dann in der zweiten Hälfte Paslak und Wittek nur noch hochstanden und die quasi gar keine Chance mehr hatten, mal irgendwie über den Flügel zu entlasten, weil der Weg zum Tor auch so irre weit geworden ist. Und Esende war auch nicht gut darin, lange Bälle zu verarbeiten. Das ist mir auch in dem Spiel aufgefallen. Dann hat Augsburg eben etwas gefehlt, aber ist ja wurscht. Wenn man gewinnt, fragt keiner mehr nach. Aber nachdem wir jetzt schon über die vier Teams da unten drin jetzt über alle gesprochen haben, also St. Pauli, Heidenheim, Bochum und Kiel. Wenn ich jetzt mal gucke aufs nächste Programm. Bochum wird jetzt dann in Bremen spielen, dann noch zu Hause gegen Union. Das wird das Rückspiel zum Münzwurf, zum Feuerzeugwurf. Dann in Heidenheim zu Hause gegen Mainz 05 und bei St. Pauli. Kieran, wenn du magst, dass du mal deine Prognose mit abgeben. Was ist dein Gefühl? Wird es Bochum noch schaffen, die 2 Punkte Rückstand auf Heidenheim zu reduzieren?
Boah, also ich finde es gefühlt auch ein, du hast eben schon Münzwurf gesagt, obwohl du Feuerzeug, glaube ich, meintest. Aber ja, genau. Das ist auch gefühlt ein Münzwurf. Ich habe hier eher das Gefühl zu Bochum hin, weil ich finde, die gefallen mir in den Spielen teilweise, also ich meine, wenn die hier die Chance machen, habt ihr ja gerade auch schon gesagt, dann holen die hier auch Punkte. Ich habe da eher das Gefühl, dass da noch was passieren könnte. Deshalb, ich tendiere hier eher noch zu Bochum Richtung Relegationsplatz. Ich glaube nicht, dass St. Pauli da noch, dass da noch was passiert. Kann natürlich noch Hoffenheim theoretisch ja irgendwie auch noch mit drin, aber ich glaube, dass die drei das schon unter sich ausmachen, und dann glaube ich, dass Bochum am Ende auf dem 16. sein wird.
Tobi?
Also für St. Pauli und bräuchte es halt schon einen Meltdown. Da müssten ja Hoffenheim oder Bochum mindestens 9 Punkte holen, auch wegen des Torverhältnisses. Das glaube ich beides nicht. Ich glaube, wenn es einen Meltdown gibt, dann von Hoffenheim eher noch, dass die keinen Punkt mehr holen und dann irgendwie noch, weil dann irgendein Freak-Accident passiert, unten reinrutschen. Also St. Pauli bin ich mir relativ sicher, dass die ganz gut dabei sind. Und ich traue lustigerweise es Bochum und Heidenheim beiden irgendwie zu, nochmal diese Leistungssteigerung zu haben, weil sie haben beide zwar jetzt immer Spiele dabei gehabt, jetzt in denen sie unter die Räder gekommen sind, Heidenheim jetzt dieses Wochenende, Bochum letztes Wochenende, aber sie sind nicht so weit von der Konkurrenz entfernt. Also die sind nicht so, dass du in ihren Spielen dir denkst, Mensch, die haben gar keine Chance, jetzt in der Liga zu bleiben. Es ist nicht wie bei Kiel. Bei Kiel habe ich sehr häufig in Spielen das Gefühl, das reicht einfach nicht. Da fehlt es nicht nur an Kleinigkeiten, sondern das reicht einfach nicht für Bundesniveau Bundesliga. Und das habe ich weder bei Bochum noch bei Heidenheim. Deswegen will ich mich da jetzt auch gar nicht auf eine Prognose versteigen. Jetzt nach diesem Wochenende ist man ja eher geneigt, Bochum hochleben zu lassen und Heidenheim nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Heidenheim noch 6 Punkte holt und dann die Relegation damit klar macht.
Also Heidenheim hat das härtere Programm. Ich habe ja vorhin genannt, dass die jetzt vor allem gegen Teams von oben spielen und sehr stabile Teams. Aber ich glaube auch, dass das sehr eng wird. Also mein Gefühl ist aktuell, und mehr zum Gefühl kann es ja nicht sein, dass das die eine Heimniederlage zu viel war jetzt für Bochum. Es gab jetzt einfach ein paar in der Rückrunde, die zum Teil unverdient waren, zum Teil sehr, sehr heftig waren. Also letzte Woche gegen Stuttgart zum Beispiel. Und das Momentum, was man eben kurzzeitig nach dem Trainerwechsel hatte, das scheint jetzt erstmal verpufft, obwohl man nicht schlecht spielt. Also wir alle sind uns ja bewusst, dass dieses Spiel hier eigentlich gewonnen wird und dann reden wir natürlich auch anders, weil dann Bochum auch anders dasteht. Dann stünde man nämlich auf Rang 16 mit einem Punkt Vorsprung vor Heidenheim. Aber ja, ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht und ich bin auch gespannt, wie es beim FCA weitergeht. Es sind jetzt 3 Punkte Rückstand auf die Europa League auf Rang 6 für Augsburg. Es kommt jetzt dann Eintracht Frankfurt nach dem Spurs-Spiel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen im Frankfurt-Segment, hochinteressante Partie. Dann wird man nach Leverkusen reisen, zu Hause gegen Kiel spielen, bei Stuttgart und zu Hause noch gegen den ersten FC Union. Also da ist ehrlicherweise von allem was mit dabei für Augsburg. Und eigentlich ist es ja auch bei Augsburg relativ egal, weil sie bei jedem Gegner gleich spielen und ja in dieser Saison auch gleich erfolgreich. Also ich bin gespannt, wo Augsburg landet und wie dieses Spiel zu bewerten ist, haben wir jetzt ja gerade eingeordnet. Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Team, was gerade einen irren Lauf hat in dieser Saison und das ist der erste FC Union Berlin. Denn der hat jetzt zuletzt gespielt gegen Eintracht Frankfurt, gegen den FC Bayern, gegen den SC Freiburg, gegen den VfL Wolfsburg und jetzt auch noch gegen Leverkusen. Und soll ich euch was sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es natürlich schon, gegen keins dieser Teams hat Union verloren. Und damit eben auch nicht beim amtierenden Meister und das hätte man nach 9 Sekunden nicht gedacht, denn da schießt Frimpong schon zum ersten Mal ans Außen. Netz. Dann verwandelt allerdings Diogo Leyt schon eine Ecke als Abstauber, allerdings aus dem Abseits heraus. Das war allerdings schon so der erste Hinweis darauf, naja, Union hat hier vielleicht schon das Potenzial für eine Überraschung. Und dieses Gefühl hat man dann vor allem bekommen, weil relativ wenig passiert ist. Also Leverkusen hatte den Ball, Leverkusen hatte aber sehr, sehr wenige Chancen. Leverkusen flankt sich einen Wolf, bis auf einen Schuss von Schick, aber vor allem ungefährlich. Dann muss Nathan Teller muss verletzt raus. Für ihn kommt Amin Adli. Noch ganz interessante Szene für alle diejenigen, die sich zu Kopfverletzungen im Fußball auf dem Laufenden halten wollen. Also Xabi Alonso verweigert den Wechsel noch vor der Pause, in der 43. oder so, muss Teller raus, eben mit einer Kopfverletzung. Und er gestikuliert sehr wütend. Ich weiß nicht, ob in Richtung von Nathan Teller, der dann an ihm vorbeiläuft, oder in Richtung der Vereinsärzte. Er war auf jeden Fall nicht amused darüber, dass es nicht mehr diese 2 Minuten noch weiterging und er ein Wechselfenster hätte verbraten müssen. Lieber hatte dann in Unterzahl weiterspielen lassen bis zur Halbzeit. Fand ich zumindest erwähnenswert, genauso wie natürlich erwähnenswert ist, dass Florian Wirtz dann ab der 57. Minute sein Comeback gefeiert hat. Er bereitet auch direkt eine Chance von Frimpong vor, da sieht man, wie sehr er Leverkusen gefehlt hat. Leverkusen kommt jetzt öfter in den Strafraum, hat allerdings auch Glück, als Luka Tuzar komplett alleine einem langen Ball nachgeht und der so ausspringt, dass Radetzky ihn noch klären kann. Dann steht plötzlich Hollerbach nach einem langen Pass alleine vor Radetzky, versucht einen Lupfer, den er allerdings recht kläglich vergibt. Und obwohl bei Union mit David Preu zum Beispiel auch ein Debütant seine ersten Minuten für Union spielt, war es das aber im Grunde. Es gibt keine weiteren Chancen mehr. Union bekommt das relativ easy zu Ende verteidigt. Am Ende muss Renault noch mal einmal einen Oberschenkelschuss von Schick klären. Das macht er auch gut. Ja, und dann, Kieran, ist das Spiel vorbei und Leverkusen fragt sich, was ist denn eigentlich derzeit bei uns los? Kannst du es mir erklären?
Also ich fand das Spiel wirklich bezeichnend. Also es waren jetzt irgendwie am Ende des Spiels insgesamt 42 Flanken und ich glaube, diesen von dir eben so lapidar genannten Oberschenkelschuss war fast das Gefährlichste, was aus diesen Flanken rauskam. Das war schon in der Nachspielzeit. Gerade einen Patrick Schick wirkt, finde ich, total abgemeldet. Und das jetzt auch nicht das erste Mal in diesem Spiel. Dann ist mir auch aufgefallen, dass die Strafraumbesetzung gerade eben bei diesen unendlich vielen Flanken teilweise völlig wild war und auch nicht gut. Und das war auch eine der Stärken von Leverkusen in der letzten Saison. Dann, was ich ziemlich exemplarisch fand für Leverkusen, war jetzt die letzte Aktion des Spiels, wo normalerweise bei Leverkusen, kennen wir ja, okay, Nachspielzeit passiert nochmal was, und dass Granitschaka 90+6 diesen Freistoß da irgendwo hinbogt, ist dann halt auch irgendwie so typisch dafür, was da in dieser Saison losgeht. Man hat gesehen, die Einwechslung von Wirtz hat ein bisschen was gemacht vorne, aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Also danach gab es kurzen Aufwind, aber wenn Union Berlin da schnellere Spieler hat, passiert da aus ein, zwei Kontern vielleicht noch was. Ich erinnere mich an einen Konter von Juranovic. Das müsste so 65. 66. Minute gewesen sein. Hat der mehr Tempo und hat nicht einen Frimpong gegen sich, dann ist er da genauso frei durch, wie ein Lucas Tosadas war, der natürlich auch nicht der optimale Konterspieler ist. So mit Tim Skarkes relativ früh dann der schnellste Spieler auch ausgewechselt worden. Hollerbach auch schnell, kann aber das Tempo von dem Skarke auch nicht matchen. Und danach war dann nicht mehr viel in den Kontersituationen möglich. Aber am Ende hat Leverkusen eigentlich nichts kreiert, was irgendwie gefährlich werden konnte.
Ich habe das Spiel in der Zusammenfassung gesehen bei Sky und die haben die Zusammenfassung auf 8 Minuten hochgejazzt. Und das haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Also haben sie alles wirklich in vierfacher Zeitlupe gezeigt und Doppelt-Zeitlupe. Also das war schon grausam, was man da gesehen hat. Aber ich finde auch irgendwie, man hat das Gefühl, dass bei Leverkusen so richtig ein Stecker gezogen wurde vor ein paar Wochen. Also dass irgendwie die jetzt 2 Jahre auf Überbetrieb gelaufen sind und jetzt dann der Akku langsam so richtig leer geht. Weil wie wenig kreativ sie sind, wie viele Flanken sie auch schlagen, wie oft sie dann auf die Flügel sich rauslenken lassen und das dann zu nichts führt. Das ist schon auffällig, dass das jetzt seit einigen Wochen, gerade seit diesem Champions League aus, massiv zugenommen hat und dass dann auch die Kurzzeitrückkehr von Florian Wirtz nicht so viel dran ändert. Überrascht mich auch nicht. Weil klar, ist ein wichtiges Puzzlestück, aber wenn er jetzt so schnell nach der Verletzung wiederkommt, kann der nicht bei 100% sein.
Ich denke mal, da spielt natürlich auch ein bisschen mit so einen Granitschaka, den ich gerade genannt habe. Was weiß ich, wie viele Spiele der jetzt gemacht hat. So, man hat irgendwie das Gefühl, dass durch dieses Champions League aus danach auch irgendwie so ein bisschen so die Selbstverständlichkeit fehlt und auch ein bisschen so, keine Ahnung, man verfällt jetzt so schnell in Floskeln, aber irgendwie auch ein bisschen so der Hunger und so. Da ist ja alles das, was Leverkusen auch letzte Saison stark gemacht hat, gerade nochmal so in der Crunch-Time zu punkten, das ist ja auch nicht mehr da. Und wenn das auf einmal wegfällt und dann die Flanken nicht ankommen und keiner da ist, der scored, was normalerweise ein Patrick Schick oder ein Boniface natürlich gemacht haben, dann wird es halt auch schwierig.
Und ich habe das Spiel jetzt da nur in Ausschnitten gesehen, wie gesagt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Xabi Alonso nicht auf der Höhe ist, auf der er schon mal war.
Ja.
Point. Willst du, Max?
nein, sag erstmal,
was ich habe daher offensichtlich auf der Seele geredet, weil das ist jetzt aber mal das Spiel, wo ich die Aufstellung angucke und dann denke, Teller, Schick vorne drin. Garcia, Xhaka, Palacios, brauchst du 3 Mittelfeldspieler gegen Union da in dieser Form? Dann wahrscheinlich Palacios wieder vorgezogen gespielt in der Rolle, die gar nicht so liegt. Das muss er zuletzt leider öfters machen. Also auch da wieder denke ich mir, das ist so richtig. Sinn ergibt das nicht, wenn du weißt, du spielst gegen Union, die werden 20% Ballbesitz haben, sich im 5-3-2 hinten reinstellen und mehr wird das nichts.
Es war sogar hinten raus ein 5-4-1 fast mit nur noch Hollerbach vorne. Das war wirklich krass.
Ja, aber das ist wirklich der Punkt. Also zum einen glaube ich auch, dass Alonso gerade so seinen Aufstellungsmojo verloren hat. Das ist aber immer so eine willfährige Kritik, weil man dann logischerweise immer vom Ergebnis her argumentiert. Wir hätten jetzt nicht drüber gesprochen, wenn sie 2-0 gewonnen hätten. Aber was ich habe es in der letzten Sendung schon mal gesagt, deswegen brauche ich es jetzt hier nicht, glaube ich, nochmal ausführen. Aber sowohl im Bielefeld-Spiel als auch schon in der letzten Woche in Heidenheim und jetzt auch bei diesem Spiel gegen Union hat Leverkusen auf eine Art und Weise gespielt, bei der ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das die Vorgabe von Xabi Alonso war. Und ich habe sehr bestimmt das Gefühl, dass das vielleicht das ist, was wir meinen mit Stecker gezogen, aus welchen Gründen auch immer das so ist. Aber du kannst ja Union wirklich keinen größeren Gefallen tun, als ständig Flanken zu schlagen, die auch, also die gefährliche Flanke, das war die mit Schnitt zum Tor von Flo Wirtz. Aber die Flanken, die geschlagen wurden, waren ganz oft mit Schnitt weg vom Tor. Also die konnten auch gar nicht daraus Gefahr errichten. Und wenn Sky 8 Minuten Spielzusammenfassung zeigt, dann haben die wahrscheinlich jede der geilen Klärungsaktionen von Leopold Querfeld, der mit 21 Jahren ein fantastisches Spiel gemacht hat, gezeigt. Also das kann ich mir nicht erklären.
48 Flanken, nicht? Also Leverkusen hat sich jetzt mittlerweile auch als das Team nach vorne geschoben mit den meisten Flanken dieser Saison. Also sie haben jetzt offiziell auch Hoffenheim, ist es glaube ich, überholt.
Also ich habe mir 42 aufgeschrieben für das Spiel, aber es kann auch falsch sein.
Ich habe nur Juhu Squad gerade hier auf und ich gucke ja immer dann, was da steht. Und ja.
Also es waren aus dem Spiel heraus 36 und 48 dann eben, wenn du die Standards noch mit reinnimmst. Aber das ist eben das Ding. Also ich kann mir nicht, das kann doch gar nicht der Plan gewesen sein von Xabi Alonso. Und dass du hin und wieder mal flankst, weil du vom Flügel nicht anders in den Strafraum kommst. Und dass du hin und wieder auch mal flankst, um in den Strafraum zu kommen. Völlig klar, ist ja auch in Ordnung. Aber es war ja das Hauptmittel, um in den Strafraum zu kommen. Und das kann einfach gar nicht sein, dass Xabi Alonso eine PowerPoint-Präsentation vor diesem Spiel gezeigt hat und gesagt hat, hier, ich habe mir was überlegt, gegen Union, da flanken wir. Also wenn das so ist, dann...
Aber gerade gegen Union ist das halt auch wirklich völlig wild. Also ich meine, da, also die bodyen ja jeden Einzelnen. Diese Innenverteidigung, die Union hat, die ist ja physisch so überlegen.
Ich finde, das ist aktuell mit die beste Innenverteidigung der Liga. Wenn du sie halt nicht, also wenn du nicht hinter die Innenverteidigung, also wenn du die nicht ins Laufen bekommst, wenn sie nicht aufs eigene Tor zulaufen müssen, genau, dann ist es die beste Innenverteidigung der Liga aktuell.
Und dadurch, dass alle ständig in der Box standen.
ja, und dann, und gleichzeitig hat aber auch Leverkusen im Gegenpressing ganz viele Dinge vermissen lassen, dass die Rückwärtsbewegung nicht mehr ganz so gut ist. Das hat man jetzt ja auch schon über Monate hinweg ehrlicherweise schon gesehen. Also was Frimpong da macht, ist einfach oft eher Alibi. Und dass einmal Rani Khedira zu einem Dribbling durchs komplette Mittelfeld ansetzen, dann ist ihm aber auch so dermaßen der Saft ausgegangen. Das hast du dann beim Schuss gesehen. Das ist, aber da sind halt Dinge möglich, gerade bei Leverkusen, die eigentlich nicht gehen sollten. Und das alles kulminierte natürlich vor allem gegen Bielefeld. Das war wahrscheinlich das wirkliche Steckerspiel. Also da war der Stecker schon vor dem Spiel gezogen und danach haben es dann aber eben auch schon alle gesehen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, also klar, es ist Leverkusen, die haben die Qualität, jetzt auch noch alle Spiele zu gewinnen. Aber wer glaubt denn das wirklich? Wenn die jetzt bei St. Pauli spielen, die auch gut verteidigen können und ihnen den Ball geben, dann spielen sie zu Hause gegen Augsburg, die was gut können, ach ja, verteidigen. Dann spielen sie beim SC Freiburg, ja okay, muss man mal gucken, zu Hause gegen Dortmund und dann bei Mainz 05, die was gut können, ach so, verteidigen. Also klar.
Nein, aber da müssen wir jetzt auch nicht hier den Sky-Reporter machen, der dann noch den Meisterschaftskampf spannend halten möchte, künstlich, also, weil die müssen 7 Punkte auf Bayern gut machen. Also dazu muss der Bayern auch erstmal irgendwo 7 Punkte liegen lassen. Ist ja auch nicht so, dass Bayern komplett Banane spielen würde. Und Bayern einfach ist viel besser in Form als Leverkusen. Das muss man halt auch sagen. Auch wenn wir bei Bayern auch immer schimpfen, aber Leverkusen hat so völlig das Mojo verloren. Da sind so viele Spieler mittlerweile dabei, die nicht mehr in Form sind. Granit Xhaka vorne dran, aber auch ein Frimpong. Grimaldo ist ein Schatten seiner selbst. Schick trifft halt nicht mehr. Also da liegt viel im Argen.
Und auf der anderen Seite bei Union ist es so, dass die halt jetzt in so eine Phase wieder reingekommen sind, wo auch eigentlich egal ist, was passiert, sie bleiben stabil. Also in dem Spiel ist es ja so, ich habe es ja extra noch gesagt, David Preu gibt sein Bundesliga-Debüt in der 78. Minute, dann verletzt sich Juranovic, Roussillon wechselt deshalb auf rechts und Tom Rothe kommt dann für links und Preu sieht auch noch nach 5 Minuten eine gelbe für einen Foul an Wirtz, war auch berechtigt so. Aber all das, es hat einfach keine Bedeutung, man spielt das stabil zu Ende, die Art und Weise, wie das Steffen Baumgart hinbekommen hat, das muss man wirklich hervorkennen. Was das ehrlich gesagt für die nächste Saison heißt, bin ich mal gespannt, weil irgendwann werden sich die Gegner auch wieder ein bisschen besser drauf einstellen und eingestellt haben, was Union zu leisten imstande ist. Aber für die Saison ist es halt absolut fantastisch. Du hast jetzt 12 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Klar, nominell ist es noch nicht der Klassenerhalt, aber de facto definitiv. Und spielst jetzt halt dann ganz entspannt jetzt erstmal gegen Stuttgart zu Hause und dann in Bochum, okay, das wird wahrscheinlich ein emotionales Spiel werden wegen der Vorgeschichte. Aber dass Union so früh quasi hinter die Saison einen Haken machen kann, das hätte man vor ein paar Monaten auch noch nicht gedacht. Also Kompliment dafür, darauf wird Union die ganze Zeit schon gewartet haben. Dann blicken wir doch mal auf den Freitagabend. Da fand ein Spiel in Wolfsburg statt, bei dem einige Tore gefallen sind. Wir hatten wieder eine ganze Reihe von Auswärtssiegen an diesem Spieltag und dieses Spiel hier gehört mit dazu. Und sowohl Wolfsburg als auch sein Gegner RB Leipzig hatten in der Anfangsphase immer wieder Szenen an der Grundlinie, aber es gab sehr, sehr wenige Chancen, die daraus entstanden sind. Dann allerdings macht Patrick Wimmer einen Fehler und Leipzig führt. Er will in der 11. Minute zentral vor dem Strafraum andribbeln, aber er verliert den Ball an Baku. Von dem prallt der Ball zu Openda, der schießt aus 20 Metern und trifft links unten ins Tor zum 1:0. Dann kann Šeško sogar noch erhöhen, aber die Hand war im Spiel und es war abseits. Also man weiß gar nicht, was dann genau. Also sie haben dann abseits gegeben, aber es hätte auch so nicht gezählt. Dardai trifft in nur einer Aktion beide Pfosten, also großes Pech für Wolfsburg. Und dann gibt es den nächsten Ballverlust, der zu einem Gegentreffer führt. 26. Minute, Maximilian Arnold verliert auch zentral den Ball, weil er ausrutscht. Leipzig spielt das eigentlich gar nicht so gut aus, aber am Ende kann Vermeeren auf Xavi passen. Der täuscht zweimal an zu schießen und zieht zweimal dann doch noch nach innen. Und beim dritten Mal schießt er dann und trifft ins linke untere Eck zum 2:0. Dann trifft Kaminski nur die Latte und in der zweiten Hälfte scheinen sich in der 49. Minute alle Hoffnungen auf ein gutes Spiel aus Wolfsburger Sicht begraben zu haben. Denn wieder ist Wolfsburg zu passiv. Und so kann Baku ohne Druck auf Simmons ablegen, der auch ohne Druck schießen kann und das 3:0 erzielt. Und dann passiert aber etwas Erstaunliches, also nicht erstaunlich, wenn man Leipzig bisher in dieser Saison kennt, aber unter Jolt Löw hatte man das noch nicht gesehen, denn Leipzig hört wieder auf, so wie wir es manchmal schon erlebt haben. Jetzt darf Wolfsburg spielen und Wolfsburg trifft auch. 58. Minute, Fischer bekommt nach Ablage von Kaminski viel zu viel Platz und kann schießen und sein Schuss schlägt unhaltbar für Peter Gulaschi im Tor ein. Danach hat Wolfsburg einige Chancen, aber Peter Gulaschi kann so manche davon parieren. In der 75. allerdings ist er machtlos. Bichiabu rückt gegen Mähle aus der Kette raus, kommt aber nicht an den Ball und so kann Mähle auf Skov Olsen stecken, der mit einem guten Schuss das 2:3 erzielt. Danach drückt Wolfsburg, hat allerdings kaum klare Chancen und man muss ehrlicherweise auch sagen, hinten raus hat Christoph Baumgartner mehrmals die Chance, die Entscheidung mit dem 4:2 zu erzielen und es gelingt ihm nicht. Am Ende bleibt es aber dann bei diesem Ergebnis von 3:2 für Leipzig, was bedeutet, Tobi, Leipzig ist auch wieder voll in der Verlosung für die Champions League und kurzfristig scheint sich der Trainerwechsel bezahlt gemacht zu haben. Wie gefällt dir denn das neue RB?
Was heißt neues RB? Viel neu ist da nicht, finde ich. Also ich muss auch sagen, ich bin noch ein bisschen kritischer mit Leipzig, als du gerade warst in deiner Analyse, weil ich finde nicht, dass das ein 3-Tore-Sieg von ihnen eigentlich war, vom Spielverlauf her. Kann man auch gut daran messen, dass die ersten 3 Schüsse aufs Tor alle drin waren und dann gab es bis zur 86. keinen einzigen Schuss mehr aufs Tor von Leipzig und dann kam halt diese Baumgartner-Chancen, die du gerade genannt hast, als dann aber auch Wolfsburg hinten aufgelöst hat. Ich fand, sie haben es im Aufbau, machen sie es ein bisschen besser jetzt als unter Rose. Ich finde, das ist nicht mehr ganz so behäbig. Also sie spielen häufiger mit einem Kontakt. Sie gucken häufiger, dass sie Simmons und Baku beide in die Halbräume bekommen, um da eine Überladung herzustellen, den Gegner so ein bisschen zusammenzuziehen. Und auch die Außenverteidiger machen ein paar mehr gute Läufe nach vorne. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen sie geschraubt haben. Aber grundsätzlich ist es immer noch 4-2-2-2 mit relativ geringer Intensität, finde ich, gegen den Ball. Also das ist ja das, was die ganze Saison mich schon stört bei Leipzig, dass die Intensität im Spiel gegen den Ball nicht so hoch ist und dann auch nicht so im Spiel mit dem Ball, dass du da was Besonderes hast. Das kommt dann ja auch von den Einzelspielern, in dem Fall wieder von Xavi Simmons in dieser Partie. Und dann muss man halt sagen, in diesem Spiel war es dann eher Wolfsburg, die dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel so verläuft, wie es verläuft. Weil ich fand Wolfsburg in der ersten Halbzeit seltsam passiv. Also sie haben in der ersten Halbzeit sehr häufig sich dann in ihre Fünferkette zurückgezogen, sehr wenig Druck ausgeübt, auch in Situationen, wo sie hätten Druck ausüben können, also wo sie eigentlich vorgeschoben waren, aber dann haben sie die Innenverteidiger von Leipzig spielen lassen. Und man muss es auch so sagen, die ersten beiden Gegentore sind Einladungen. Also wenn Wimmer da nicht irgendwie das Dribbeln anfängt vom Strafraum, wenn Arnold sich dann nicht auf die Schnauze packt aus Versehen, dann fallen diese Tore nicht. Dann steht es zur Halbzeit 0-0 und dann kann eben Wolfsburg mit der Art, wie sie nach der Pause spielen, das Spiel locker flockig gewinnen. Weil nach der Pause war Wolfsburg das bessere Team und nach der Pause war Wolfsburg da nah dran, weil eben, und das hast du ja auch schon beschrieben, Leipzig das Spielen völlig eingestellt hat. Und auch in der Hinsicht ist unter Löw nichts neu, nichts, was man nicht schon kannte aus Leipzig.
Ich meine, man muss bei Leipzig schon noch dazu sagen, dass sie in der Defensive in der letzten Reihe wieder ein bisschen umstellen mussten. Also Raum und Orban haben beide mit muskulären Problemen gefehlt. Deswegen hat Luke Kleber Linksverteidiger gespielt. Das habe ich jetzt von ihm noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er es schon mal irgendwann in seiner Karriere gemacht hat. Bichiabu und Klostermann dann in der Innenverteidigung. Und Nedeljkovic, der ist ja jetzt zumindest für den Moment mal gesetzt unter Löw, dann als Rechtsverteidiger. Also das ist dann vielleicht auch nicht ganz so einfach, also muss man vielleicht noch so ein bisschen mit in Schutz nehmen, mit dazu nehmen, gerade bei dem Treffer, wo sich Bichiabu rausziehen lässt von Mähle, das war, finde ich, so ein klassisches Abstimmungsthema in der Kette. Ich habe ehrlicherweise nicht so ganz verstanden, woher die Vorsicht bei Wolfsburg kam. Also man kann sie natürlich erklären aus den bisherigen Ergebnissen und aus der vermeintlichen Güte des Gegners, aber in der Anfangsphase gab es so zwei, drei Umschaltsituationen, in denen wirklich nur drei Spieler versucht haben, jetzt diesen Angriff auszuspielen. Und das, fand ich, war eine totale Verschwendung, weil du ja auch gleichzeitig weißt, dass Leipzig damit in dieser Saison Probleme hat, wenn über die Außen eben auch viel Druck kommt und deswegen dann wiederum die Außen tief starten, sollte Leipzig umschalten. Und also wie gesagt, es ist irgendwie herleitbar, aber meiner Meinung nach war das unnötig und da hat Wolfsburg auch, glaube ich, was liegen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem hatten sie ja dann immer noch ein paar Umschaltsituationen in der ersten Halbzeit oder auch Szenen in der ersten Halbzeit, in denen sie dann nach vorne gekommen sind, immer sehr häufig auch so über den rechten Halbraum dann angeschoben haben. Da war Leipzig nicht gut aufgestellt. Also ich fand schon, dass du da durchaus auch Möglichkeit hattest. Deswegen macht es ja so noch mal ärgerlicher. Also es war ja nicht so, dass du einem übermächtigen Gegner gegenüberstandest, wo du wusstest, du musst halt tief stehen, um da mithalten zu können, sondern du hättest auch mit einer offensiveren Leistung vielleicht schon in der ersten Halbzeit da mehr rausholen können. Und Wolfsburg fliegt ja so unterm Radar, so ein bisschen traditionell. Hast du auch wieder gesehen, halb leeres Stadion jetzt auch wieder am Freitagabend. Aber sonst würde man da noch viel stärker drüber reden, wie wir es bei Leverkusen gerade getan haben. Weil auch bei denen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Saison auch so auszutrudeln droht. Wo du dir eigentlich denkst, Mensch, das wäre doch eigentlich so ein richtiger Moment jetzt gewesen, das nochmal zu zeigen, nochmal nach vorne zu gehen. Das haben sie auch nach der Pause gemacht, fand ich. Aber in der ersten Halbzeit eben nicht so.
Mhm. Ja, das stimmt. Wobei in der ersten Hälfte, man muss auch sagen, ich meine, dieser Doppelpfosten oder Latte und Pfosten, nee, es war Doppelpfosten, genau. Erst der Innenpfosten, der rechte und dann der linke Außenpfosten von da. Das hätte auch sehr gutes 1:1 sein können. Also sie hatten auch wirklich Pech. Es ist schwierig. Und gleichzeitig kommt man nicht umhin, also nachdem du es jetzt auch angesprochen hast, man spürt das schon immer, dass bei solchen Spielen halt auch so, also ich will nichts gegen die Fans vor Ort sagen, da sind ja dann auch immer Fans und die sind nicht das Problem. Das Problem sind die 10.000, die nicht kommen. Aber wir haben vorhin halt über ein Spiel gesprochen von Bochum gegen Augsburg, wo du halt einfach siehst, welche Rolle das Stadion auch spielt und wir es ja sogar in unsere Analyse mit einbeziehen. In dem Fall ironischerweise, dass vielleicht sogar Bochum ein bisschen drüber war dann und so das 1:2 fängt. Und das merkst du aber halt in so einem Spiel, finde ich auch. Nach dem 2:3 hätte da komplett das ganze Stadion brennen müssen. Und was aber Wolfsburg dann hatte, war Druck, aber keine Gelegenheit mehr. Also das, finde ich, ist schon auch noch ein Punkt, dass sie dann viel zu selten in den Strafraum gekommen sind und da eigentlich gar nicht so wirklich Abschlüsse hatten.
Ja, das ist ja auch so ein Problem, kontinuierliches Problem bei Wolfsburg dann, weil ich fand, dass vorher hat auch noch Leipzig immer wieder versucht, immer zu Kontersituationen zu kommen, ist immer wieder aufgerückt und danach war es ja dann wirklich auch nur eine Abnutzungsschlacht so ein Stück weit und das hat dann auch Leipzig ein bisschen in die Karten gespielt, auch weil ich fand, von der Bank dann relativ wenig kam bei Wolfsburg, klar, Skov Olsen mit einem schönen Treffer, aber ich fand, das war dann nicht so entscheidend mehr. Und auch dann ganz am Ende erst sehr spät diese Wechsel auf Wolfsburger Seite. Also ja, so stimmt. Richtig ganz verstanden habe ich das nicht. Aber es bedingt ja auch das eine das andere, was das Stadion angeht. Also klar, Stadion ist nicht voll, aber Wolfsburg ist auch kein riesiger Standort. Du wirst da immer Probleme haben, Leute ins Stadion zu locken im Vergleich zu Großstädten. Andererseits, diese Mannschaft bietet ja auch nicht so viel an. Das ist gerade die Region um das VW-Werk emotionalisieren würde. Also der Fußball, den sie spielen, haben wir in der ersten Halbzeit erlebt, der ist ja auch sehr bieder. Das ist ja auch nicht das, womit du irgendwas elektrisierst im Stadion.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig hast du aber an einem Spieler, finde ich, gemerkt, dass es doch irgendwie Potenzial gäbe für zumindest Persönlichkeiten, denen man gerne zuguckt. Also wie Odogwu auch in dem Spiel wieder verteidigt hat. Das ist halt, also das ist auch aus neutraler Sicht, da musst du schon einfach Wolfsburg sehr abgeneigt sein, um nicht daran Freude zu haben, weil es eigentlich immer schön zu sehen, wenn junge Spieler reinkommen in einer durchaus kniffligen Situation und dann aber mit zu den Besten auf dem Feld gehören. Also es gäbe das Potenzial, glaube ich, schon, da auch Spieler aufs Feld zu stellen, mit denen was resoniert von den Rängen aus. Aber gut, so bedeutet das, dass Wolfsburg auf Rang 12 verharrt, die Saison eben dann, du hast es ja schon gesagt, langsam austrudelt, 7 Punkte Rückstand wären es jetzt auf Freiburg oder sind es auf Freiburg. Wenn da noch irgendwas gehen soll, dann ist die gute Nachricht, dass es Wolfsburg komplett in der eigenen Hand hat, denn man spielt jetzt dann in Mainz zu Hause gegen Freiburg, in Dortmund zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Gladbach. Das sind einfach mal alle wichtigen Gegner, die vor Wolfsburg leben. Der Theorie nach ist es dann natürlich möglich, startest du hier einen Lauf, da noch jemanden zu catchen und vielleicht in den Europapokal einzuziehen. Aber aktuell sieht es nicht danach aus. Für Leipzig natürlich ist die Situation wesentlich positiver. 2 Punkte Vorsprung hat man aktuell auf Mainz 05. Über das Mainz-Spiel werden wir ganz am Ende der Sendung noch sprechen. Es kommt jetzt dann mit Holstein Kiel definitiv auch machbarer Gegner. Es wird aber auch auf Leipziger Seite nochmal interessant. Denn danach geht's zu Eintracht Frankfurt, dann ins Heimspiel gegen den FC Bayern. Das könnte dann auch, je nachdem, wie sich das alles entwickelt, vielleicht sogar schon die Vorentscheidung zur Meisterschaft werden. Dann geht's zu Werder Bremen und am Ende lockt ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wo das Feedback unter der letzten Folge war, dass es nicht so kommen wird, wie ich gesagt habe. Ich habe gesagt, die sind dann im Kopf schon im Pokalfinale und wollen sich nicht verletzen. Sehr, sehr viele YouTube-Kommentierende haben gesagt, nein, die wollen sich empfehlen für die Pokalstartelf. Und ja, das kann man auch so sehen. Schauen wir doch einfach mal, wie es ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Aktuell sieht es auf jeden Fall jetzt für Leipzig erstmal ganz gut aus. Und für wen dieses Wochenende auch sehr gut aussah, das war der SC Freiburg. Wie die Situation da im Detail zu betrachten ist, das habe ich mit Nick Steiger schon besprochen. Könnt ihr schon hören, genau in diesem Feed. Ich fasse unser Gespräch kurz zusammen. Es war ein sehr psychologisches Gespräch, überraschend. Haben wir viel über Gefühle im Umfeld gesprochen. Und die große Angst bei Freiburg ist, dass man gerade nicht den Mut hat, das Richtige zu tun und aus Angst davor das Falsche tut. Und weil das etwas kryptisch ist, müsst ihr jetzt die Sendung hören, um das zu verstehen. Was ich euch allerdings noch mitgebe, ist der Spielfilm zum Spiel, der zu dieser Aussage geführt hat. Denn das verlief nämlich erfolgreich für den SC bei Borussia Mönchengladbach. Und das, obwohl in der 14. Minute man eigenfüßig dafür sorgt, dass Gladbach in Führung geht. Osterhage fängt einen Ball ab und wird aber gepresst von Robin Hack. Der gewinnt den Ball zurück und kann dann auf Franck Honorat verlagern. Der ist durch, weil Günther sich schon nach vorne ins Umschalten orientiert hatte, weil eben Osterhage den Ball erobert hatte. Günther kommt zwar noch ran an Honorat und kann den Fuß reinhalten in die Flanke, aber von diesem Fuß prallt der Ball ins eigene Tor. Und so führt eben die Borussia in der 14. Minute. Nur 2 Minuten später allerdings lässt sich Luka Netz aus der Kette herausziehen und Rosenfelder kann einen tiefen Ball auf Kübler spielen. Der ist genau in die Lücke gelaufen, in den Halbraum, den Netz aufgemacht hat. Er geht an die Grundlinie und flankt auf Osterhage, der aus dem Rückraum nachgerückt war. Das haben wir ja auch von Osterhage schon 1000 Mal gesehen in der Saison. Aufs Tor köpft und weil sich dann auch noch Itakura auf die Linie fallen lässt, weil er da klären will, kommt auch Thiago Pereiro Cardoso nicht so wirklich ran an diesen Ball. Also es war insgesamt nicht die beste Defensivaktion von Borussia Mönchengladbach und es steht dann eben 1:1. Und danach hat vor allem Freiburg Chancen. Grifo findet Kübler, der verfehlt aber das Tor. Hack trifft nach einer unfreiwilligen Vorlage von Lienhardt nur den Pfosten. Kurz nach der Halbzeit pariert Cardoso klasse gegen Adamu und vor allem in dieser zweiten Hälfte hat eben Freiburg den Ball und die Chancen. Ganz lange kann man allerdings keine davon verwerten bis zur 90. Minute. Da kann dann Eggestein ohne Druck aus dem Zentrum heraus andribbeln und auf Cedilla passen, der eingerückt ebenfalls keinen Druck bekommt. Er spielt Doan auf dem Flügel an, der nach innen flankt und dort Mansambi findet, der mit dem Kopf das 2:1 erzielt und damit sein erstes Bundesliga-Tor schießt. Marvin Friedrich war vorher eingewechselt worden. In der Schlussphase stand man wieder in der berühmten Fünferkette bei Gladbach. Er sieht Mansambi die ganze Zeit vor sich, aber aus irgendeinem Grund geht er einfach nicht auf ihn drauf. Wir wissen nicht warum. Am Ende bedeutet das auf jeden Fall, Kieran Gladbach verliert dieses Spiel. Und wir haben hier auch so einen kleinen Druckabfall im Negativen bei Gladbach nach dem 1:1 bei St. Pauli, bei dem er ja noch wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Gelingt jetzt auch keine Reaktion beim SC Freiburg, der ja ein direkter Konkurrent ist und damit an Gladbach vorbeizieht in der Tabelle. Wenn wir vielleicht mal mit der Sicht der Borussia beginnen, was fehlt denn da deiner Meinung nach aktuell?
Ich finde, die Borussia ist sogar ziemlich gut ins Spiel reingekommen, hat gutes hohes Pressing gespielt, so ja dann auch das Führungstor erzielt, was natürlich ein bisschen flipperiges Eigentor war. Danach kommt dann das Gegentor, da ist halt das defensive Problem, was du ja benannt hast. Danach bleibt aber auch Gladbach, finde ich, gut drin und macht auch eigentlich guten Druck. Ich fand einen Robin Hack in den ersten Minuten sehr gut. Hinten raus war es dann wirklich völlig wild defensiv in der zweiten Halbzeit. Ich habe auch das Gefühl, dass ein Fehlen von einem Rocco Reitz richtig bitter war, gerade in der Intensität im Zweikampf. Ich, ehrlicherweise, Gladbach hat ja bisher eh extrem overperformed, ihre Expected Points. Das müssten, glaube ich, so um die 10 gewesen sein, die sie in dieser Saison schon overperformed haben. Und das holt sie jetzt halt ein bisschen ein. Also die zweite Halbzeit hat Freiburg gemacht, war ganz klar die bessere Mannschaft, hat das Spiel hier auch verdient gewonnen. Ich finde, das war defensiv teilweise ein bisschen wild. Ein Alassane Player hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Flo Neuhaus hat sich da für mich nicht so richtig ergänzt irgendwie, auch wenn er jetzt hier nicht das Problem war. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass, wie gesagt, durch einen Fehlen von Rocco Reitz da schon auch die Intensität gegen den Ball fehlt. Dann, dass die Torhüter waren ja in dieser Saison auch ein ganz großes Thema. Cardoso hat noch zwei riesige Paraden, ist natürlich aber bei dem einen Gegentor auch noch mit drin. Auch wenn er das, wenn wir das ausgleichend sagen, wieder wettmacht. Aber so wie die bisherigen Saisonspiele waren von Gladbach, macht der Torwart halt nicht einen Fehler, sondern macht halt nur Mörder-Performances, egal ob das ein Moritz Nikolas oder ein extrem junger Cardoso ist, der hier auf jeden Fall keine Schuld hat, was der da noch also das Ding gegen Adamu, Wahnsinn, und dann gab's noch das eine Ding nach der Ecke, wo er das noch so gerade so von der Linie runterkratzt. Aber bei Gladbach fehlt's an vielen Stellen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die häufig mit dem hohen Pressing nicht klarkamen. Teilweise hat Freiburg die komplette Eckfahne von Gladbach überladen, und der Exit, der Tim Kleindienst dann ist, war hinten mit selber reingedrückt, und dann spielt er auch einen Fehlpass. Und davon gab es zu viele Situationen. Wenn dann Tim Kleindienst sich so fallen lässt, vorne nicht der Exit-Spieler ist für die langen Bälle, dann ist da nicht mehr viel passiert.
Ja, ich muss auch sagen, also, und ich sehe, glaube ich, sogar noch die erste Hälfte auch noch kritischer, weil es stimmt zwar, dass die Borussia da Chancen hatte, aber ich würde das so zuspitzen zu sagen, dass man im Grunde nur ein offensives Stilmittel hatte, und das war die diagonale Verlagerung auf Honorat. Und das führt dann zu den wenigen Chancen. Und weil aber ein Lukas Höhler zum Beispiel mit Robin Hack dann bis in den eigenen Fünfer zurückgelaufen ist, hattest du nie die Überzahl am zweiten Pfosten, die du manchmal hast, eben dann von Flanken von der rechten Seite. Damit war das dann Gladbach genommen. Und in der zweiten Hälfte, ich empfinde das als eine der schwächsten Hälften, die die Borussia seit ganz langem hatte. Man hatte nur 6 Schüsse, nur einer davon ging es aufs Tor. Insgesamt hat Gladbach 76 Pässe nur im Angriffsdrittel gespielt, bei einer Passquote von 57%. Das sind den Zahlen nach, sind das Aufsteigerzahlen. Also jemand, der quasi ganz wenig Ballbesitz hat und gar nichts zustande bekommt. Und das hast du dem Spiel auch angesehen. Du hast es ja gesagt, riesige Probleme mit dem Pressing. Sie haben sich eigentlich gar nicht mehr so richtig befreien können. Sie hatten die ganze Zeit Ballverluste, und gleichzeitig war das Pressing von Gladbach aber so zahnlos. Und das war das, was mich am allermeisten gewundert hat. Dass also ein Patrick Osterhage, wenn der keinen Druck bekommt, ist es ein ganz, ganz fantastischer auch Aufbauspieler. Und der hat keinen Druck bekommen. Und das ganze Pressing war schief. Bei Freiburg ehrlicherweise auch ein bisschen. Also Freiburg hat immer Elvedi angepresst, und der hat dann einfach durch den Druck durchgespielt und hat gesagt, ja okay, herzlichen Dank dafür. Haben sie ein bisschen angepasst in der zweiten Hälfte. Aber um auf Gladbach nochmal zurückzukommen, am Schluss haben sie dann umgestellt. Dann eben ganz am Schluss war es eben dann die Fünferkette, die man schon oft hatte. Da wirkte es dann schon sehr nach, naja, jetzt wollen wir es 1-1 über die Zeit bringen. Und das verstehe ich nach dem Spielverlauf. Aber insgesamt, also es war einfach total enttäuschend. Und egal wer kam, egal ob das Stöger war, der hatte noch so 2-3 okaye Momente. Ja gut, und Schwanzerer, da erwartet man ja ehrlicherweise fast gar nichts mehr. Aber also war irgendwie total, dafür, dass es ein Heimspiel war, dafür, dass es was zu gewinnen gibt.
Ich, ich finde ziemlich exemplarisch auch nochmal so, nailt es eigentlich das 1:2 von Freiburg, weil das ist eine extrem lange Ballbesitzphase von Freiburg. Mhm. Ich habe mir hier Osterhage beim Balltreiber aufgeschrieben, aber es kann auch Eggestein gewesen sein. Beide ähnliche Bautypen von wenn man von oben
drauf. Ja, vor allem guckt. Der eine hat der 6, die andere die 8.
Ja, also das ist wirklich sau schwierig zu unterscheiden. Da bräuchte ich echt nochmal so einen Namenstag, um das gut zu sehen zu können. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall, treibt den Ball komplett drucklos durchs Zentrum, kann den Ball wieder nach hinten, dann kann man wieder neu aufbauen, wieder nach hinten kann man wieder neu aufbauen. Und dann ist es ja auch, wenn man sich die Wiederholung anguckt, denkt man schon, okay, jetzt fällt hier gleich das Tor, wenn man weiß, was da passiert, aber dann geht der Ball nochmal zurück und dann wieder auf die rechte Seite und dann kann sich Manzambi da noch irgendwie ins Zentrum luschern und dann spielt Doan da die Flanke. Also, dass es diese Ballbesitzphasen gibt, bei einem 1:1 war schon krass. Mhm.
Das stimmt. Definitiv. Und auf Freiburger Seite, ich meine, wir haben es natürlich auch nochmal mit Nick besprochen, aber schon auch jetzt im Kontext her interessant, wie es geschafft hat, Freiburg jetzt doch wieder so ein bisschen, also gefühlt zurückzukommen in diese Saison. Also man kommt aus dieser Phase mit den 3 Unentschieden gegen Augsburg, Leipzig und Mainz. Dann eben diese 2 Heimniederlagen gegen Union, die hat wehgetan, weil es Union war. No offense, aber ihr wisst schon, wie es gemeint ist, liebe Union-Fans. Und dann die gegen den BVB hat wehgetan, weil sie sehr deutlich und absolut verdient war mit 1:4. Jetzt hier mit 2:1 darauf zu reagieren, jetzt ist Freiburg wieder völlig in der Verlosung. Punkt Vorsprung auf Gladbach, von hinten drückt natürlich Dortmund, aber auf die hat man auch noch 3 Punkte Vorsprung. Der Theorie nach 3 Punkte sind es auf die Champions League, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich es treiben wollen würde bei Freiburg. Aber das ist schon interessant und jetzt hat Freiburg gehört auch zu den Teams, das alles in der Hand hat, denn man spielt noch gegen Hoffenheim in Wolfsburg, gegen Leverkusen in Kiel und gegen Eintracht Frankfurt. Kein einfaches Restprogramm. Aber nimm da 5 bis 8 Punkte mit und dann wird es für irgendeinen Europapokalplatz wahrscheinlich reichen in dieser Saison.
Ich finde bei Freiburg auch das Torverhältnis irgendwie kurios, dass sie da mit einem -5-Torverhältnis auf dem 6. Platz sind. Da wurde man dann vielleicht, also gerade die Spiele gegen Dortmund tun da natürlich weh. Keine Ahnung, wie viele Gegentore das insgesamt waren. Da war ja Hin- und Rückspiel sehr deutlich. Das waren irgendwie 8 Gegentore nur in diesen Spielen. Das kann natürlich dann auch vielleicht hinten raus nochmal ziemlich bitter werden.
Ja, generell alle
das Muster.
Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist ja das Muster, dass sie gegen die Großen unter die Räder kommen und dann ihre Siege wie 2:1 ja, knapp gegen Gladbach feiern.
Ja.
Genau. Also ja, echt interessant und bei Freiburg, da gilt die alte Weisheit, don't mention the Tordifferenz. Ganz, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Das war die berühmte Christian Streich. Saison, schauen wir mal. Wir haben ja einen hier in der Runde, der mir sehr, sehr früh in der Rasenfunkgeschichte beigebracht hat, dass die Tordifferenz sich dann schon immer so grob einsortiert. Es gibt da selten Outlier dann in der Abschlusstabelle. Tobi hat das mal gesagt. Schauen wir mal, wenn es nach der ginge, dann würden sie tatsächlich noch rausrutschen.
Ironischerweise sind die Outlier, an die ich mich erinnern kann, immer mit Freiburg verbunden.
Oder also Union war es, glaube ich, auch mal, oder?
Union, ja gut, aber Freiburg hatte, glaube ich, ja irgendwann auch mal eine negative Tordifferenz, war ziemlich weit oben und auch in der Abstiegssaison waren sie, glaube ich, müsste ich jetzt gucken, ich hoffe, er erzählt keinen Scheiß, da hatten sie auch keine so schlechte Tordifferenzen, sind am Ende trotzdem abgestiegen.
Ja, genau, also definitiv das mit dem Europapokal, das war eine negative Tordifferenz unter Christian Streich damals. Das haben sie geschafft, da kam auch das Zitat her. Und ich glaube, Werder war da auch mal ein Outlier, aber bei denen war es halt eher auch die Art, also da war es nicht die Differenz, sondern dass man 66:66 Tore hatte und damit dann 7. geworden ist. Das war eher das.
Ja, und ich habe es gerade nachgeschlagen, mit -11 Tordifferenz abgestiegen.
Mhm. Ja, okay, das ist dann doch eher deutlich. Also schauen wir, wie es weitergeht bei Freiburg und alles Weitere könnt ihr dann im Schwerpunkt hören. Für die Brusser aus Mönchengladbach, da haben wir ja auch erst neulich einen Schwerpunkt aufgenommen, hört da auch sehr gerne nochmal rein. Das Feedback war sehr, sehr positiv, was mich natürlich freut. Für die Brusser geht es jetzt dann zum BVB, dann wird man in Kiel spielen. Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg sind dann noch die weiteren Gegner für die Borussia, für die ja auch noch alles drin ist. Und besonders viel drin war vor diesem Spieltag für den ersten FSV Mainz 05, denn man ging in diesen Spieltag auf einem Champions-League-Platz liegend und ja, mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim dann ja auch mit so einem halben Heimspiel, das haben ja jetzt ja schon viele geschafft und das war auch den Mainzern vergönnt. Was ihnen allerdings nicht vergönnt war, war mit Amiri und Burkhardt zu starten. Der eine gesperrt, der andere verletzt und dementsprechend ist es dann vielleicht dann nicht so verwunderlich, zumindest im Nachhinein hat es Bo Henriksen so formuliert, dass man seine Chancen hatte. Wenn man sich allerdings anguckt, dass die Szenen, die zu den beiden entscheidenden Toren von Hoffenheim führen, absolut identisch waren und jeweils auch mit einem Defensivverhalten von Mainz zu tun hatten, dann schmeckt diese Niederlage so gar nicht gut. Also in der vierten Minute ging es schon los. Chor, der wieder zurückgekehrt war, verschätzt sich bei einem langen Pass auf Touré. Der ist auf und davon und muss nur noch querlegen und findet Kramaric, der ebenfalls auf und davon ist und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückt. Wenn ihr euch fragt, wer hat den langen Ball geschlagen auf Touré, bekommt also den Pre-Assist. Ja, das war Olli Baumann. Also einfacher geht ein Spielzug nicht. Schlag ihn lang, leg ihn quer. 1:0. Und in der 32. Minute sieht es nicht so arg viel anders aus. Nach einer Mainzer Ecke prügelt Bülter den Ball raus und Mwene verhält sich schlecht im Zweikampf mit wieder Touré. Der kommt so an ihm vorbei und kann wieder auf Kramaric querlegen, der wieder trifft. 2:0, 32. Minute. Mwene muss dann auch noch vor der Pause ausgewechselt werden. Arnaud Nordin, im Winter gekommen, Offensivspieler, kommt für ihn und Veracznik rückt dann zurück auf die Linksverteidigerposition. In der zweiten Hälfte kann dann Zentner auch zum ersten Mal einen Ball parieren, der aufs Tor kam, macht das gegen Bülter und Chavez auch gut. Und was aber auf der anderen Seite fehlt, sind die klaren Torchancen für Mainz 05. Man hat schon immer wieder kleinere und Olli Baumann muss auch das ein oder andere Mal eingreifen, aber so richtig gefährlich wird es nicht. Und dann kommt auch noch die negative Krönung für alle Mainz 05-Fans. Denn in der 94. Minute gibt Sven Jablonski Paul Nebel für einen leichten Schubser eine, wie er inzwischen auch selbst danach gesagt hat, Jablonski, übertriebene zweite gelbe Karte. Also beendet Mainz 05 dieses Spiel auch noch in Unterzahl. Und vor allem Paul Nebel fehlt jetzt für die nächste Partie und das eben für ein Vergehen, das normalerweise ohne Bestrafung hätte bleiben sollen. Nichtsdestotrotz, Tobi, jetzt stehen wir eben da und Hoffenheim hat das 2:0 gewonnen. Ich habe im Forum bei uns gelesen, dass bei Mainz so ein bisschen der Druck zu groß war und man deswegen jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht die beste Leistung abrufen könnte. Würdest du da auch zustimmen?
Nein, also ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, aber andererseits war der Druck auch schon in den Wochen davor hoch. Also man hat ja auch selber sich den Druck auferlegt, dass man gesagt hat, als man gesagt hat selber, man möchte jetzt doch den Europapokal erreichen, wenn man schon da steht, wo man steht. Und den Druck erlebt man sich natürlich auch auf, wenn man vor dem Spiel schon mit der ganzen Mannschaft in die Kurve geht und dann quasi den Einheizer spielt. Das ist ja auch nochmal etwas, das ist ja selbst auferlegter Druck. Und klar ist das dann aktuell andere Spiele, als sie für Mainz vor 2-3 Monaten waren, weil auch ein Hoffenheim jetzt mit der aktuellen Tabellensituation dann auf Fünferkette umstellt, sagt, macht ihr mal bitte und wir machen das nicht. Aber ich finde, das ist nicht die einzige Erklärung. Ich finde schon eine wichtige Erklärung, die hast du auch schon genannt, liegt darin, dass eben Amiri und Burkhardt fehlen. Ich finde, bei Mainz ist es genauso wie bei Werder Bremen. Sie sind eine Mannschaft, wenn die erste Elf zusammenspielt, dann greift er jedes Rädchen ins andere. Ich finde, sie haben es noch ganz gut hinbekommen, in der Rückrunde immer mal wieder Burkhardt oder Amiri zu ersetzen, aber beide zu ersetzen ist halt sauschwierig. Und das merkst du an so kleinen Details. Das merkst du zum Beispiel daran, dass halt die Rolle von Nebel im Pressing, die ist ganz ausbalancierend. Die ist immer darauf ausgelegt, dass er, wenn Amiri vorrückt oder wenn Lee mit vorne reindrückt, dass er das ausbalanciert. Das ergibt aber keinen Sinn, wenn Lee eine Reihe weiter hinten spielt, eben nicht vorrückt, die eh schon eine Doppel-6 haben und dann eben auch noch Veracznik spielt, der im Pressing nicht der geilste ist, dann übst du halt nicht den Druck aus. Dann ist das vorne so halbgar, dann ist Nebel so in einem toten Raum und Hoffenheim hat da relativ wenig Mühe, hinten das Ding rauszuspielen, auch wenn sie es meist noch für lange Bälle genutzt haben. Aber Ballgewinne gab es über die 90 Minuten praktisch gar keine. Also sie hat keine Ballgewinne gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die ja eigentlich auch immer dafür da ist, mal so einen kleinen Ballverlust anzubieten, wenn man ihnen dann den Weg so dahin bereitet. Und das sind so kleine Details, wo du gemerkt hast, okay, diese Mannschaft ist halt nicht mit der A-Mannschaft. Und dann kommt man noch hinzu, du fängst dir halt nach 3 Minuten oder 4 Minuten dieses 1:0 auf die blödmöglichste Art und Weise. Du fängst dann dir auch das 0:2 und dann ist es noch ein Kampf im Berg hinauf. Und ja, wie gesagt, wenn du dich schon vorher halt zu den Fans begeben hast, irgendwie, das fand ich halt auch eine Nummer, die ja vielleicht dann auch noch ein bisschen damit reingespielt hat, dass du dich dann den Druck gespürt hast. Aber es war einfach nicht das optimale Spiel von Mainz, auch ein bisschen erwartbar, nicht das optimale Spiel.
Also offensiv und was das Pressing angeht, würde ich dir da voll zustimmen. Aber ich muss sagen, defensiv fand ich das schon ein bisschen, also ich hätte das auch so gemacht als Bo Henriksen, dass ich gesagt hätte, ja, wenn uns halt Amiri und Burkhardt fehlen, dann ist es ein komplett anderes Spiel. Aber das erklärt halt in der Defensive eigentlich gar nichts. Also da standen Da Costa, Jens und Chor. Das ist genau die sehr, sehr gute Abwehr, die wir vor wenigen Wochen noch gelobt haben. Und also es ist ja nicht nur, dass eben auf dem Flügel da Mwene und einmal Chor schlecht aussehen gegen Touré, sondern es geht ja auch noch darum, du kannst ja auch noch mit Kramaric im entsprechenden Tempo mitlaufen, dass er nicht einfach nur einschieben muss. Und also ich hatte dieses Spiel erst, ich hatte quasi das Ergebnis gesehen und habe es dann im Real Life geguckt und ich bin mit der Erwartung hingegangen, ah ja, das ist der Frühjahrs-Kramaric, wo er immer aussieht wie der beste Spieler der Welt, bevor es dann in der nächsten Saison wieder anders losgeht. Aber das war es ja in dem Sinne eigentlich gar nicht. Also er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber es waren jetzt nicht die toll herausgespielten Tore, sondern er war halt einfach nur da und hat ihn über die Linie gedrückt. Und das fand ich bei Mainz 05 schon sehr enttäuschend. Und da würde ich mich, glaube ich, auch an deren Stelle sehr drüber ärgern, weil natürlich ist die Saison trotzdem weiter ein Erfolg und so weiter. Das muss man ja gar nicht jetzt schlecht reden. Aber das ist so unnötig und auch noch gegen dieses Hoffenheim.
Ja, aber du darfst es aber auch nicht überinterpretieren. Weil es gab halt genau zwei Szenen offensiv Hoffenheim erste Halbzeit. Also es gab keinen weiteren Schuss. Ich rede nicht von Torschuss, keinen weiteren Schuss von Hoffenheim. Das Spiel war halt sonst nicht so. Und Touré ist halt auch einfach in guter Form. Der ist dann im Chor da weggeflitzt einmal und beim zweiten Mal ist er im Wende ja, glaube ich, weggeflitzt. Das ist bitter. Es ist bitter, aber es passiert halt manchmal, würde ich behaupten. Aber du hast recht, natürlich, weil bei Mainz sind wir es gewohnt, dass es in dieser Saison eben nicht passiert, dass sie eben den langen Ball schon wegverteidigen. Wenn der nicht wegverteidigt, dann verteidigen sie es hinten weg. Aber das heißt, dann ist dann das zweimal passiert. Und dann würde ich dann eher die Frage stellen, wieso dann nach vorne trotzdem diese klaren Chancen gefehlt haben. Weil es war ja dann doch so ein Spiel, so ein typisches Spiel, 64% Ballbesitz Mainz. Hoffenheim hat dann auch erst in der zweiten Halbzeit überhaupt entdeckt, dass sie selber auch pressen dürfen. Die sind vorher nicht in Zweikämpfe reingegangen. Also die erste Halbzeit war wirklich komplett bitter aus meiner Sicht, weil sie auch jeden Zweikampf gewonnen haben. Aber eben im letzten Drittel hat dann eben dieses gewisse Etwas gefehlt, auch auf Mainzer Seite. Dieses Etwas waren ja auch in gewisser Form Standards. Also Mainz hatte 7 Ecken, Mainz hatte noch ein halbes Dutzend guter Freistoßgelegenheiten aus guter Position, weil die gibt ja Hoffenheim sowieso immer her in jedem Spiel. Und eine einzige hat zu einer Chance geführt. Das war dann noch Sano, der auch, glaube ich, ein bisschen selber überrascht war, wie frei er da zum Kopfball kam. Ansonsten haben die halt eher zu Hoffenheimer Kontern geführt. Ich glaube, das war auch noch ein Faktor, dass du auch da auf diese Stärke dich nicht verlassen konntest.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und natürlich fehlen da zwei wichtige Spieler, aber in der ersten Hälfte nur 4 Schüsse. Einer davon aus Toren, Expected Goals Wert von 0,16. Das ist halt auch eine zu Null Halbzeit und wenn du halt auf der anderen Seite dann 2 Fehler machst, dann ist es auch egal, dass es die einzigen 2 Fehler waren. Du hast es ja gesagt, das ist dann ein Uphill Battle, also da musst du eben bergauf kämpfen. Und mir ist auch aufgefallen, dass Mainz eigentlich schon, also Mainz war so nur so ein 2/3 Mainz. Also zum Beispiel in diese 3-gegen-3 Situationen, die sie auf dem Flügel immer wieder herstellen, sind sie ja weitergekommen, aber sie haben die halt überhaupt nicht ausgespielt, weil auch aus dem Zentrum gar keine Hilfe kam. Also da war auch Nelson Weiper, glaube ich, so ein bisschen mit seiner Rolle überfordert, weil er nicht wusste, muss ich jetzt schon im Strafraum sein oder darf ich mich nochmal fallen lassen und entgegenkommen? Und dabei ist die Kette von Hoffenheim, so wie man es ehrlicherweise kennt, so oft aufgegangen, aber da ist halt niemand in die Schnittstelle reingelaufen. Das hat mich irgendwann richtig wütend gemacht, ehrlich gesagt, weil wenn man es die ganze Zeit sieht, dann ja, würde man sich wünschen, dass man es auf dem Feld auch erkannt hätte.
Der war auch da wieder in der ersten Halbzeit so ein bisschen zurückhaltend und der Außenverteidiger, fand ich. Das war dann nach der Pause ein Stück weit besser. Und natürlich Lee in neuer Position. Du hattest den halt dann nicht vorne drin. Ein Burkhardt, hast du schon gesagt, hat gefehlt. Und auch ein Amiri, der da ja auch immer im Hintergrund sich frei stiehlt. Also da hat dann schon viel gefehlt. Auch wenn ich fand, dann in der zweiten Halbzeit haben sie es besser gemacht zumindest. Und dann hatten sie ja auch so zumindest die Halbchancen, auch wenn, ich fand dann, da war es auch insgesamt ein besseres Spiel, weil auch Hoffenheim dann so ein bisschen das Pressing entdeckt hat. Die haben wir dann auch irgendwann auf 3-4-3 umgestellt vom 5-3-2. Das hat dann, finde ich, besser funktioniert. Und dann war es ein bisschen ein Fußballspiel in der ersten Halbzeit, weil es ja einfach nur der Champions-League-Kandidat hat keine Ahnung, wie er den Abstiegskandidaten knacken soll. Und so hat sich das auch angefühlt. Ja, und dann zweite Halbzeit war es dann ein ordentliches Spiel, aber auch dann von der Bank zum Beispiel kam ja auch wieder sehr wenig. Also Nordin war schon in der ersten Halbzeit dann schon wenig gekommen. Dann Sieb, Hong, die haben alle überhaupt keinerlei Impact gehabt. Und am Ende diese Viererkette hatte auch überhaupt keinen Impact auf das Spiel. War dann eher so, dass dann Hoffenheim noch ein bisschen wieder gekommen ist. Also auch da eben die Kadertiefe ist natürlich klar bei einem Mainz eben nicht gegeben.
Ja, das stimmt. Sehr wichtiger Hinweis. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass man bei Hoffenheim schon nochmal lobend erwähnen kann, also Akpo Boomer und Chavez, dass die jetzt in der Innenverteidigung von Beginn an so spielen würden, hatte jetzt auch nicht jeder auf seinem Bingo-Zettel, wahrscheinlich die beiden auch nicht. Und die waren aber wirklich sehr stabil und waren gut aufeinander abgestimmt. Das fand ich, war noch positiv zu bemerken bei Hoffenheim. Und dann endet es aber ehrlicherweise vielleicht auch bei diesem Spiel und arg viel mehr gibt es auch wirklich nicht mehr dazu zu sagen. Es hat aber natürlich die Konsequenz, dass Hoffenheim jetzt vermeintlich raus ist aus dem Abstiegskampf. Du hast vorhin schon gesagt, wenn du irgendeinem Team noch einen Meltdown zutraust, dann ist es die TSG. Ich denke, ein paar Argumente, warum du zu diesem Schluss kommst, haben wir jetzt auch schon so im Subtext gehört. Ich sag mal so, ein weiterer Punkt und dann ist es aber wahrscheinlich dennoch erledigt. Es geht jetzt dann zum SC Freiburg, dann wird man zu Hause gegen Dortmund spielen, Gladbach auswärts, Wolfsburg auswärts und dann der FC Bayern zu Hause am 34. Spieltag. Das sind die letzten Partien für Hoffenheim mit eben den angesprochenen 8 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mainz 05 wiederum ist jetzt auf Rang 5 abgerutscht. 2 Punkte wären es Rückstand auf den Champions League Platz, aber es sind auch nur 2 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Europapokalplatz, zumindest Stand heute Rang 7. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, dann wird man beim FC Bayern antreten, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, in Bochum und zu Hause gegen Leverkusen. Das sind die letzten Partien für Mainz 05. Wenn man das Ruder nochmal rumreißen kann, dann ist es definitiv auch verdient, weil das sind jetzt keine schlechten Gegner, muss man sagen. Und damit sind wir jetzt schon bei den Spieltags-Awards gelandet. Wir sind ein bisschen über 2 Stunden. Mir ist das auch schon während der Sendung aufgefallen. Es gab nicht so wirklich viel zu sagen zu den Spielen, oder? Kann das sein? Wir haben jetzt ja auch nicht so viele Sachen weggelassen.
Ja, also es gab halt dann Spiele wie Union Leverkusen, die schnell zu Ende erzählt sind, zum Beispiel. Mhm. Also es war jetzt kein, also bis auf das Topspiel Samstagabend, was bestimmt was zu bieten hatte, war das jetzt kein überragender Spieltag.
Ja.
Ja. Ja, die Saison ist so ein bisschen, wie wir es bei manchen Bundesliga-Teams schon beschrieben haben, die plätschert so aus. Also es geht noch um so viel, wenn du auf die Tabelle guckst, aber trotzdem gerade dieser Europa-League-Kampf, Champions-League-Kampf, der will nicht so richtig begeistern, der will nicht so richtig mich in den Bann ziehen. Mal gucken, ob das vielleicht noch kommt in den kommenden Wochen.
Naja, ich bin mal sehr gespannt, was wir da vergessen haben. Also wenn ein Segment zu kurz war, dann werden es uns die Hörerinnen und Hörer schon sagen. Wir haben aber ja noch ein Segment. Das können wir doch jetzt einfach aufblähen auf 45 Minuten. Machen wir es einfach wie Sky bei der Zusammenfassung Union gegen Leverkusen. Nee, machen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt küren unseren MVP, unseren Unsung Hero und unsere Momente des Spieltags. Wenn du magst, Kieran, dann darfst du sehr gern mal beginnen. Wer ist denn dein MVP?
Ich habe mich jetzt hier für, es gab viele Doppelpacker an diesem Wochenende, viele gute Torhüter. Ich habe mich für Ikitike entschieden, weil ich finde, der hat wirklich ein herausragendes Spiel gegen Heidenheim gemacht, mit dem Rücken zum Tor, hat am Ende ein Tor und eine Vorlage gemacht, wie der teilweise in der Box war, was er auch da teilweise veranstaltet hat. Also wenn da einmal der Pass noch besser kommt, macht er noch einen zweiten Assist. Er kann bestimmt auch noch ein zweites Tor schießen. Das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin eh großer Fan von dem Spielertyp Ekitike und ich glaube, der hat auch gerade noch mal einen Schritt gemacht und ich bin gespannt, was da noch kommt bei ihm.
Mhm. Ja, sehr, sehr gute Wahl, weil auch naheliegend. Aber Tobi, es gab ja noch weitere Kandidaten, die sich aufgedrängt haben. Wen hast du?
Ich würde jetzt mal mit Oliver Burke gehen und dann meine Werder-Chronistenpflicht machen, weil ich glaube, valuable in dem wahren Wortsinne. Ich glaube, ohne Burke und seine Läufe hinter die Abwehr und das Tempo und das Timing, was er da gehabt hat und auch die Art, wie er vor dem Tor cool geblieben ist, hätte Werder dieses Spiel nicht gewonnen. Sie hätten es vielleicht sogar verloren. Und deswegen war er da, glaube ich, sehr, sehr wichtig für das Endergebnis mit einer sehr, sehr starken Leistung.
Definitiv. Und dann habe ich, glaube ich, auch jemanden hier auf dem Zettel, wo man diese These auch sehr gut vertreten kann. Ohne diesen Spieler hätte dieses Spiel nicht unentschieden ausgehen können. Gregor Kobel war mit der Grund dafür, dass der BVB überhaupt noch Möglichkeiten hatte, Punkte mitzunehmen und dann am Ende ja auch einen Punkt mitgenommen hat aus München. Wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und gerade, weil er in dieser Saison auch schon, ja auch nicht zu Unrecht, kritisiert wurde hier im Rasenfunk für manche seiner Eigenschaften im Torwartspiel, auf der Linie immer noch einer der besten Torhüter überhaupt.
Das war eine sehr befriedigende Auswahl für mich, weil die 3 Namen habe ich mir alle aufgeschrieben.
Ich habe auch Oliver weggestrichen. Sehr,
sehr schön.
Sind wir uns doch einig. Dann bin ich gespannt, ob ich jetzt dann beim Unsung Hero auch jemanden streichen muss, den du mir wegschnappst, Kieran.
So richtig Unsung ist er nicht, weil du ihn schon genannt hast, aber ich habe mir Leopold Querfeld aufgeschrieben. Ja, sehr weil schön. Ich finde, der hat ein herausragendes Spiel gemacht, hat wahrscheinlich auch die größte Chance von Union, wo dann danach das Abseitstor raus resultiert. Der Junge ist einfach richtig gut. Ich habe hier, der gewinnt fast alle Kopfballduelle, der gewinnt fast alles am Boden, spielt super lange Bälle. Also ich glaube, der ist sehr bald für Höheres als Union Berlin bestimmt. Hm.
Oder mit Union für Höheres bestimmt. Das gab ja auch schon mal in der
Frage. Mal schauen.
Schauen wir mal. Tobi, wer ist dein Unsung Hero?
Ich habe leider auch nicht den spannendsten Kandidaten, weil du ihn schon besungen hast. Ich fand, Akpoguma hat ein überraschend gutes Spiel gemacht. Wir haben vergessen, so ein bisschen zu erwähnen, dass Mainz ja 30 Flanken geschlagen hat, die alle überhaupt keinen Ertrag gebracht haben, was eben auch an der guten Dreierverteidigung da hinten lag und auch sehr stark an Akpoguma, der da hinten wirklich sehr viel wegverteidigt hat.
Mhm. Absolut. Und dann habe ich noch einen Unsung Hero auf dem Zettel. Ich glaube, der kommt jetzt wirklich überraschend. Aber Kevin Müller hat mit Heidenheim wirklich ein super Spiel gemacht bei Eintracht Frankfurt. Und wie gesagt, der hat hinten raus das Ergebnis noch halbwegs erträglich gehalten. Das ist insofern halt eine überraschende Nominierung, weil ja Heidenheim trotzdem deutlich verloren hat. Aber Kevin Müller hat mir sehr gut gefallen und ich halte das auch nicht für selbstverständlich, welchen Turnaround der in dieser Saison noch hatte, weil es gab ja durchaus die 2-3 Spiele, wo er mal ein bisschen gewackelt hat. Aber jetzt scheint es wieder der alte Kevin Müller zu sein und das ist etwas Gutes. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Da habe ich mich ehrlich gesagt sehr schwer getan, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was ihr euch überlegt habt. Kieran.
Ich habe meinen vorhin schon genannt, aber ich fand es irgendwie einfach geil, wie Chaka 90 plus 6 diesen Freistoß einfach irgendwo hinkloppt. Und ich muss auch sagen, ich bin leidenschaftlicher Leverkusen-Hater und ich muss sagen, da habe ich mich schon ein bisschen drüber gefreut. Und das fand ich, es gab nicht viele Momente, ich wollte jetzt hier keinen Dortmund-Moment mitbringen, weil den gab es bestimmt. Und deshalb habe ich mir den hier aufgeschrieben, weil der ist mir so fast am prägnantesten, vielleicht auch aus Schadenfreude, im Kopf geblieben.
Ja, es war halt auch insofern absurd, weil das ja auch so eine gute Situation war. Also direkt am Strafraumrand, es war gerade noch kein Strafstoß vom Foul her. Ja. Und
das zu machen war wirklich so wild, weil es auch nicht nur so ein bisschen drüber war. Also es war ja nicht mal knapp, das war ja wirklich einfach nur drüber gebogt.
Aber wirklich, ich habe schon gesagt, da ist der Zusammenschnitt auf die Titanic-Musik, der ist wahrscheinlich jetzt schon längst im Internet. Ich habe ihn bloß noch nicht gesehen.
Muss.
Jetzt sich dermaßen an. Tobi, was ist dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags war eine Premiere und zwar die gelbe Karte für Hauke Wahl. Hauke Wahl hat an diesem Spieltag seine allererste gelbe Karte in der Fußball-Bundesliga gesehen, was ein halbes Wunder ist bei einem Innenverteidiger, der ja auch nicht wenige Zweikämpfe führt, der auch, ich glaube, fast alle Minuten hat in der Bundesliga, wenn nicht sogar alle, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, aber er hat jetzt einmal einen Konter abwürgen müssen, hat dafür die gelbe Karte kassiert und Hauke Wahl wird ja auch in St. Pauli-Podcaster-Kreisen gerne mal in Richtung Nationalmannschaft geredet, also aber der, so weit würde ich nicht gehen, aber er ist ein richtig guter Verteidiger und den immer herauszuheben und dann einfach erste gelbe Karte in der Bundesliga an Spieltag 29, das war mein Moment des Spieltags.
Ja, ich finde das auch insofern super, weil jetzt haben wir zweimal in Folge beim Moment des Spieltags eine gelbe Karte, die verliehen wurde, weil ich in der letzten Woche die gelbe Karte für Ginter genommen habe, die zu der ersten Sperre in 13 Bundesliga-Jahren geführt hat. Also sehr, sehr schön. Ich habe beim Moment ein bisschen hin und her überlegt, weil ich bin immer wieder bei zwei Momenten gelandet und wollte sie eigentlich nehmen, weil man ja gerne auf was Positivem enden möchte. Aber ich glaube, ich werde mein Leben lang nicht mehr diese Szenen, dieses Verhalten von Julian Brandt bei den Gegentoren aus meinem Kopf bekommen. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich an seiner Karriere haften, so wie er damals in Leverkusen in der Mauer einfach stehen blieb, als das Spiel schon lief. Also deswegen, das ist mein Moment des Spieltags, weil ich glaube tatsächlich, den werde ich nicht mehr vergessen. Das ist natürlich auch ungerecht für Julian Brandt zu allervorderst. Aber ich glaube, seine Karriere wird jetzt immer auch unter dem Schatten dieser zwei Szenen stehen, weil die waren einfach krass. Deswegen mein Moment des Spieltags. Ich habe echt ewig überlegt, ob ich den Schuss von Guirassy nehme vom 2-2, aber ehrlicherweise.
Nee, ich finde es gut, dass du hier Julian Brandt nochmal gehighlightet hast für dieses.
Ja, gehighlightet. Das ist wirklich der Euphemismus dieser Sendung bisher, ja. Naja, so ist es eben. Aber ich meine, er wird ja nicht den Rasenfunk hören und das wird es jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr fett machen. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht. Das war quasi ein Rasenfunk-Express. Wer hätte das gedacht, dass es das überhaupt noch gibt? Ganz, ganz herzlichen Dank an Tobi Escher. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung.
Und seid natürlich auch bei Bundesliga rein, aber das wisst ihr ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Und abonniert auch sehr gerne Kieran Franke auf all seinen Kanälen. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Kieran, vielen herzlichen Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung, war mir ein Fest.
Und wann kann man dich im nächsten Stream sehen? Ich vermute am Montagabend.
Montag, aber schon recht früh, weil wir früh spielen. Wir sind ab 15:30 live bei Eintracht Spandau morgen.
15:30 schon, Mensch, das ist...
Ja, ist richtig früh. Wir spielen das erste Spiel den Abend vorher noch ein bisschen... Berliner Amateurfußball-Gaga gibt's noch im Stream. Morgen süße Hunde da, weil wir mit dem Tierheim was machen in Berlin. Genau, wird spaßig.
Ja, dann unbedingt reinschalten. Ich werde es natürlich alles verlinken in den Shownotes. Und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Die könntet ihr auch als Video angucken, wenn ihr wollt. Und zwar, Alina Schwärmer war bei Jung und Naiv. Ihr kennt Alina Schwärmer hoffentlich von ihrem Buch Futopia. Und sie ist ja auch im Tribünengespräch der Fußball der Zukunft prominent vorgekommen, wo ich mich eben unter anderem auch mit ihrem Buch auseinandergesetzt habe. Und sie war jetzt eben bei Thilo Jung und hat mit ihm nochmal ganz basal über den Fußball gesprochen, über Fußballutopien. Es war wieder ein total interessantes Gespräch. Ich kenne niemanden, der so auf Fußball blickt wie Alina. Es ist total interessant, dass sie innerhalb des Gesprächs gesagt hat, dass der DFB sie noch nie auf irgendeinem Weg kontaktiert hätte, obwohl sie ja, natürlich ist sie sehr verbandskritisch, aber also wenn ihr mal anders über Fußball nachdenken wollt und euch auch mal einen anderen Fußball vorstellen wollt, dann hört euch auf jeden Fall dieses Gespräch an oder seht es euch an und lest auch unbedingt das Buch von Alina. Für mich ist es immer noch das eigentliche Fußballbuch dieses Jahres gewesen, als es erschienen ist, denn die Grundlagenarbeit, die sie da gemacht hat, ist unglaublich, rauszufinden, welche anderen Fußballmodelle es eigentlich gibt. Und auch wenn einem vieles davon sehr fern und utopisch erscheint, thematisiert sie ja auch genau das und warum das vielleicht sogar gar kein Hindernis sein muss. Also schaut euch Alina Schwärmer bei Jung und Naiv an.
Möchte dir da einmal kurz zustimmen und gerade auch sagen, dann noch einmal, weil ich ja auch, ich bin keiner, der Utopien zugeneigt ist und ich habe da auch bei diesem Fußballbuch auch häufig gedacht, Mensch, gut, dass das nicht so ist, aber es ist von seiner Gedankenvielfalt her schon ein super interessanter Gedankenanstoß. Auch gerade, wenn man da damit eigentlich nichts zu tun haben möchte und sich sagt, Mensch, die Welt ist doch gut, wie so wie sie ist, da man diese Alternativen auf gezeigt zu bekommen und auch die Art, wie es geschrieben ist, war es schon ein sehr, sehr starkes Buch. Auch wenn ich da so ziemlich mit keiner einzigen Meinung übereinstimme, ist, glaube ich, auch gerade, weil man das tun sollte, gerade trotzdem sollte man das ja dann immer hinterfragen. Und das ist ein sehr gutes Buch, um dann nochmal seine eigenen Grundsätze zu hinterfragen im Thema Fußball.
Das stimmt. Eigentlich darf auch niemand mehr, der irgendwie über Draft oder so weiter debattieren will im Fußball, der darf eigentlich gar nicht mehr auf einer Grundlage, die nicht aus diesem Buch kommt, hin argumentieren, weil sie es einfach sehr, sehr schön, also ehrlich gesagt, solche Ideen, auch ein Salary Cap, das schafft sie in drei Seiten irgendwie vom Tisch zu wischen mit allen möglichen Studien, aber eben dann so Dinge zu wissen, wie das eben zum Beispiel die australische Frauenliga schon so organisiert ist oder es in Australien eine Frauenliga gibt, die nach einem Punktesystem funktioniert. Also du hast eine Gesamtzahl an Punkten. Die Punkte sind je nach Talent aufgeteilt. Das wird alle 2-3 Jahre vom Verband für jede Spielerin gemacht. Und dann musst du eben entscheiden, gönnst du dir quasi die 10 Punkte Stürmerin oder packst du lieber dir die 10 Punkte Verteidigerin hinten rein? Und so verteilt sich dann eben, so wie auf dem Bolzplatz man ja auch ungefähr nach Stärke die Teams zusammenstellt, verteilen sich da die Spielerinnen. Das ist natürlich jetzt nicht sofort umsetzbar, aber es ist schon interessant zu wissen, dass das schon mal gemacht wurde und gemacht wird. Also, ja, lest Futopia, hört diese Sendung und dann hört auch sehr gerne rein im Rasenfunk, denn ich habe euch ja schon gesagt, was es noch alles gibt in dieser Woche. Vor allem das Tribünengespräch mit Katrin und Lena möchte ich euch nochmal sehr empfehlen. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und abonniert doch auch sehr gerne die anderen Feeds, die wir im Rasenfunk anbieten. Vor allem im Tribünengespräch-Feed wird jetzt dann was passieren. Es wird auch bald wieder eine Zweitliga-Ligatour geben und nicht vergessen, in der nächsten Woche moderiert dann hier Eva. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.